Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe März 2017. Heute wieder mit Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hi. Und nachdem jetzt die Temperaturen draußen so, boah, so richtig angenehm werden, kommt man so, Frühlingsgefühle sozusagen. Und im Frühling macht man aber auch noch was, was jetzt vielleicht nicht total
positiv. Naja, vor den Frühlingsgefühlen musste erstmal überall aufräumen.
Ja, genau.
Das haben wir uns auch vorgenommen. Ja. Und wir haben natürlich, das haben einige auch schon gemerkt, dass in diesem Monat aufgeräumt worden ist, weil unser Server irgendwie verschwunden ist.
Ja, der war, glaube ich, fast eine Woche weg. Also so.
Wir waren etwas zu gut beim Aufräumen. Wir haben einfach gedacht, ah, das RAID-System, das sieht so gut aus, das testen wir mal aus. Und dann die eine Platte weg und dann andere Platte rein. Und bevor sie gesynkt war, war die andere Platte auch weg.
Ja, genau. Ah, das war echt. Und es war so irgendwie bei 87% oder so sie abgekackt. Es war echt, es war so bitter. Genau, also irgendwie Radio Tux wird ja gesponsert, also der Server wird gesponsert von Manitou. Nochmal vielen Dank dafür. Und die sind auch immer, wenn ich dann schreibe, dass irgendwas ist zu machen, ist immer schnell dabei und tauschen halt auch die Festplatten zum Beispiel aus, wenn die langsam den Geist aufgibt. Und dummerweise war es diesmal leider so, dass es die eine schon Anzeichen zeigte, oder eigentlich zeigten beide schon Anzeichen, und dann habe ich erst gedacht, naja, dann tauscht jetzt die eine aus, lässt es synchronisieren und hoffst, dass alles geht, durchgeht, und das war leider nicht so, dass das geklappt hat. Dabei waren es Festplatten unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Herstellers. Eigentlich sollte man meinen, dass die nicht dummerweise gleichzeitig ausfallen, aber manchmal ist es dann halt doch so. Und nachdem ich dann erst versucht hatte, okay, die Nicht-Aufräumen-Methode, ja, also die Nicht-Frühjahrsputz-Methode, sondern einfach alles wieder drauf synchronisieren. So vorher, Backup hatte ich schon gemacht. Oder
also ein Backup natürlich, ja.
Backups haben wir schon gehabt.
Und unsere Backups funktionieren auch, oder?
Wie man sieht, also der Server ist wieder da, ja. Also er hat funktioniert, das Backup. Aber ich hatte dann halt die tolle Idee, gedacht, ah ja, komm, ich sync einfach alles 1:1 rüber, abgesehen von so ein paar Sachen wie, weiß ich nicht, eine Netzwerkeinstellung geht ja noch, wie die Zusammensetzung des MD-Rates, weil sich da ja die IDs ändern, und vielleicht vom Grub, weil der ließ sich irgendwie nicht so richtig installieren, oder erst hatte ich gehofft, dass irgendwie das halbe System, was sich darauf synchronisiert hat, irgendwie noch durchhalten würde. Das ging gar nicht. Ja, also ich habe gedacht, naja, okay, bei 86% könnte ja sein, dass irgendwie das fast ganze Filesystem übrig geblieben war. Checks durchmachen und vielleicht geht's ja noch. Und man konnte tatsächlich die meisten Sachen lesen, aber an irgendwelchen Stellen hat er sich dann doch verschluckt. Also ein Grub konnte ich zum Beispiel nicht installieren. Also zumindest nicht mit einem Rettungssystem. Also alles platt machen, einfach das Backup 1:1 rüber kopieren, nach dem Motto, ah, was vorher funktioniert, dann muss ja auch nachher funktionieren, gar nicht aufbauen, nix. Dem war aber leider nicht so, und dementsprechend musste ich dann erstmal die Zeit finden, mich so immer mal wieder abends so hinzusetzen und zu gucken, was ist jetzt alles noch zu tun. Irgendwann war dann das Archiv wenigstens online, archiv.radiotux.de, wo halt unsere ganzen Sendungen sind, also wenn dann halt die Leute unsere Podcasts schon abonniert haben und die Feeds noch drin haben und irgendwo auf Download klicken oder so, dass das wenigstens weiterging. Und ja, dann war eher das Problem, dass dann die Datenbank, der letzte Datenbank-Dump, den ich halt im laufenden System einfach so rüber kopiert habe, und ihr wisst, Datenbanken, die laufen, zu kopieren,
ja, nicht so die beste Idee.
Ja, von einem halb kaputten Dateisystem auch noch. Es ging halt nicht, ja. Und dann ging es erstmal darum, okay, ich habe ja nicht nur vor dem ganzen, bitte tauschen Sie mir die Festplatte aus oder tauschen Sie mir die Festplatten aus System, den kompletten Dump gezogen, sondern wir haben schon auch noch regelmäßige. Und dann musste ich halt aber daraus dann erstmal alles auspacken, die Datenbank-Dump richtig einspielen, und das war dann halt nicht mehr die aktuellste Version, deswegen fehlen jetzt auch beim letzten Eintrag die letzten Kommentare und so, aber ja, und das hat dann so alles seine Zeit gebraucht, bis es dann wieder
da. Aber die Webseite steht ja jetzt wieder.
Genau, die Webseite steht jetzt, wie gesagt, es fehlen leider ein paar Kommentare von der letzten Sendung, und ja, hier und da fehlt auch noch ein bisschen was, aber wir sind dabei, ja, sozusagen.
Ja, wir hatten ja jetzt den ganzen Ärger. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal so richtig Totalausfall wird, ist ja dann jetzt für die nächsten paar Jahre erstmal geringer.
Für die nächsten paar Jahre. Ja, gut. Hoffen wir mal, dass das wirklich so ist.
Genau.
Ja, ja, aber es ist, weil wir dann ja, wie gesagt, schon beim Putzen sind, war es aber wieder gut zu sehen, was man so halt so alles machen muss. Und dabei sind natürlich auch zum Beispiel alte User, die ich, die oder alte Leute, also Leute, nicht alte Leute, Leute, die gar nicht mehr mitmachen bei uns, die habe ich dann halt auch gleich mal jetzt keinen extra User mehr angelegt für die. Und solche Sachen fallen dann halt auch nach und nach raus. Also auch mal so einen Server wieder neu aufzusetzen, hat was. Ich habe mich natürlich erst ein bisschen geärgert, weil, ach ja, bei meinen anderen Servern setze ich halt ein Cluster-Dateisystem ein und dann ist halt, ja, fällt halt ein Server runter. Mein Gott, startest die virtuellen Maschinen halt irgendwo anders. Das ist halt so, ist der Server halt weg, juckt mich nicht.
Genau.
Ziehst das Subnetz um, startest die Maschinen irgendwo anders und dann läuft es weiter. Dann hast du irgendwie Zeit, bis du den Server wieder gefixt hast. Und dann ist es schon hart, wenn du nur so einen Einzelserver hast, der halt auf einem RAID-System läuft und dann kackt dir das ganze RAID ab und du hast echt keine andere Chance, außer diesen Server wieder zu fixen. Das war schon so, ja, eine harte Nummer, sozusagen.
Viel Fleißarbeit.
Ja, genau.
Ja.
Auch der Mumble-Server und man muss an so viel und den FTP-Server, ich habe ihn jetzt noch gar nicht getestet, ob er wieder läuft. Mail-Server, auch bis der Mail-Server mit allem wieder tat, dann funktionierte er, aber der Virenscanner hat irgendwie noch nicht mitgemacht, habe ich den erstmal rausgenommen und gedacht, jetzt muss erstmal Hauptsache unsere Mail-Liste und so tut wieder. So nach und nach alles scheibchenweise zu installieren. Gut, ich habe Gott sei Dank derjenige, der es damals aufgesetzt hat auch zumindest die DPKG-Selections weggespeichert. Also ich wusste auch, was auf dem alten Server alles installiert ist. Ja, und habe dann halt einen Großteil der Pakete tatsächlich einfach wieder installiert. Ja, und so lief dann nach und nach wieder alles.
Ja, da sind wir ja schon bei den ersten zwei großen Punkten eines Frühjahrsputz und glaube ich auch für die Nutzer, für die Zuhörer sehr interessant, was, wenn die so Linux nutzen, was man machen sollte. Das eine ist halt Backups machen.
Backups.
Und das andere ist halt tatsächlich auch schauen, dass die Backups funktionieren. Und gerade wenn man jetzt so ein Backup mal gemacht hat, also es war ja vor ein paar Wochen oder sowas, war es ja auch ganz groß bei GitLab oder sowas, wo sie das dann auch mal versucht haben, wo sie das mussten, weil der Server irgendwie, weil da einer einen Bedienfehler gemacht hat. Und dann gemerkt haben, oh, kacke, unsere Backups lassen sich nicht mehr wiederherstellen.
Ja, Backups und 0 Kilobyte groß, total super.
Und ja, das ist dann eine ganz blöde Situation. Also man sagt ja immer so flapsig bei so einem Frühjahrsputz, ja, Backup machen. Aber vergiss dann eventuell auch hier Backups mal checken, ob die dann funktionieren, ob man das wieder zurückspielen kann auch mal in der Notsituation oder sowas. Und ja, auch mal schauen, beispielsweise, ich habe bald so eine Backup-Strategie, dass ich jeden Monat eine externe Festplatte, ne, eigentlich ist sie nicht extern, ist eine interne Festplatte, die hänge ich nur extern dran, einmal kurz an den Rechner, und dann werden halt inkrementell, werden da halt eben neue Daten draufgeschrieben. Und dann macht's halt mal Sinn, auch zu schauen, wenn die Festplatte dann irgendwo im Schrank liegt oder sowas, alle paar Monate dann auch nicht nur das Backup machen, sondern auch mal schauen, ja, sind denn alle Dateien noch da und ist die Festplatte nicht kaputt gegangen oder so.
Ne? Genau, mal smart noch machen.
Genau, einmal mit Smart drüber checken, da gibt's ja, das ist ja das, was eingebaut ist in den Festplatten, was einem ermöglicht, dann den Status der Platten auszulesen, zumindest bei den guten Platten. Ich habe letztens eine Platte gesehen, die war so schlecht, die hatte fast null Informationen bei den Smart-Informationen und das ist für 2017 schon eine Blamage. Ja, vielleicht im letzten Jahr produziert worden, aber trotzdem schon eine Blamage des Herstellers. Ich will den Hersteller nicht nennen, weil der macht auch gute Sachen, aber trotzdem, das ist schon
okay.
Also nicht allzu billige Sachen kaufen.
Das war keine SSD, oder wie?
SSDs machen das auch. Das war jetzt eine SSD, das stimmt, ja.
Ja, weil da habe ich öfter mal schon gelesen, gehört, dass die Smart-Sachen eher so lala sind. Ja.
Ja, die sparen halt da. Das sind halt die billigeren SSDs, sagen wir so, 250 GB, so ab 50 Euro. Da würde ich immer irgendwie sehr, sehr scharf drauf schauen, ob ich dann mir sowas hole, weil entweder ist es die Geschwindigkeit im Eimer oder wie in dem Fall halt die Smart-Tools oder die überhaupt nicht funktioniert, die nicht umgesetzt ist. Der Standard ist ja ein Standard, der nicht umgesetzt ist vernünftig.
Ja. Ja. Genau, also ein RAID hatten wir ja gerade schon, ist ja kein Backup, also Backups auf jeden Fall machen. Backups überprüfen, wenn man sie macht, ja, das muss ich jetzt übrigens beim Radotux-Server auch noch machen, sowohl die Backups einrichten, die neuen, oder zumindest, und wenn sie dann eingerichtet sind, auch zu überprüfen, ob sie tatsächlich da sind. Bisher, also der Server war ich glaube, das letzte Mal aufgesetzt worden 2010 oder so, 10 oder 11.
Dann hat er ja schon sehr lang durchgehalten, würde ich mal sagen, ja.
Ja, schöner wäre es natürlich gewesen, wie gesagt, man hätte einfach nur das Raid weiter betreiben können. Hätte ziemlich viel Arbeit gespart, aber gut. Und ja, also derjenige, der das damals eingerichtet hat, hat zumindest geguckt, dass die Backups laufen. Und gut, ich glaube, wir brauchten sie tatsächlich noch nie, aber es hat Gott sei Dank funktioniert, ja.
Perfekt.
Und jetzt muss ich den Teil aber natürlich auch noch wieder einrichten, dass auch die Backups wieder gemacht werden.
Ja.
Das ist ein guter Punkt, das muss ich unbedingt auch bei unserem Server jetzt machen.
Was man natürlich auch machen kann, was ich jetzt Anfang des Monats gemacht habe, ist, ich hatte ein RAID 1 System, zwei Festplatten, gleiche Größe, sogar, glaube ich, gleicher Hersteller, und habe mir dann noch ein SSD besorgt, weil ich das System schneller haben wollte, und habe mir gedacht, okay, dann packe ich das auch noch mal in das RAID 1 System rein. Und dann habe ich quasi eine Spare-Festplatte quasi dann auch noch, also die dann im Falle eines Ausfalls einer Festplatte dann direkt einspringt. Und im Idealfall ist da schon zu 98% der gleiche Stand drauf wie in dem, was davor war. Und dann braucht das Sync noch nicht so lang. Und wichtig ist bei so einer Geschichte, wenn man so ein Mischzeug macht, wenn man das plant eventuell, weil es könnte natürlich zum Frühjahrsplus auch gehören, SSDs einbauen, um den Rechner was schneller zu machen, ist gerade, wenn man so ein SSD-Zeugs anlegen möchte, da gibt's eine Option, die nennt sich Write Mostly. Und die besorgt oder die schafft es, quasi dem System zu sagen, ja, die und die im RAID-Verbund befindlichen Platten, sage ich jetzt mal, die sollen eben weniger häufig zum Lesen benutzt werden. Das heißt, mit anderen Worten, so konnte ich dann meine zwei Festplatten dann oder denen quasi mitteilen, okay, ihr seid nur irgendwie zum Schreiben da und im Hintergrund eher und nicht irgendwie direkt, sondern benutzt eher die und die Platte, also die SSD in dem Fall, als erstes fürs Lesen und fürs Schreiben. Und synke dann später irgendwie im Hintergrund zur Festplatte, zur langsameren. Und das macht halt das System auch dann deutlich schneller. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Geheimtipp für die Leute, die vielleicht ein RAID-System haben und jetzt dann überlegen, irgendwie eine SSD dort einzubauen. Das geht alles, solange man Software-RAID hat. Wenn man Hardware-RAID hat, wird es ein bisschen was schwierig. Da kommt es auf den Hersteller an, ob das ordentlich funktioniert, ob er da SSDs und Festplatten wirklich im Mischbetrieb unterstützt vernünftig. Da gibt's gruselige Geschichten, die man teilweise hört.
Genau, also du meinst das klassische Software-RAID, MD-RAID von Linux, vom Linux-Kernel.
Genau,
oder?
Genau.
Genau, also weil man kann ja auch zum Beispiel ButterFS nehmen und ButterFS hat ja schon RAID-Funktionalitäten eingebaut, aber darüber
genau, jetzt gerade nicht. Aber ButterFS hat den kleinen Nachteil, da kannst du, glaube ich, nicht genau sagen, okay, das ist eine SSD und das ist jetzt eine Festplatte. Also das funktioniert, glaube ich, nicht so gut wie mit dem alten Software-RAID. Da gibt es halt spezielle Dateisysteme, die dafür zum Beispiel gedacht sind, auch eher für Hybrid-Festplatten gedacht sind, also die dann bereits schon eine SSD irgendwie eingebaut haben. Das nennt sich dann B-Cache. Das ist momentan sogar im Kernel drin noch, wird aber, glaube ich, rausfliegen irgendwann, weil es schon Nachfolger gibt, so ein eigenes Dateisystem, was da jetzt entwickelt wird. Wir haben ja kurz vor der Sendung mal drüber geredet. Es ist noch hochexperimentell und die haben da jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal da die komplette Infrastruktur des Aufbaus da komplett geändert. Das heißt, da wäre ich vielleicht ein bisschen was vorsichtig, was das angeht. So, da würde ich eher auf das klassische Software-RAID eher setzen, wenn es ums SSDs und HDDs geht. Und mit ButterFS glaube ich nicht, dass man das vernünftig einstellen kann. Also dass das ordentlich funktioniert mit Festplatten und mit SSDs zusammen in einem RAID-Verbund.
Genau, und bei ButterFS, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich immer noch nicht stabil, das RAID 5 und 6. Deswegen, auch ich betreibe meinen ButterFS-RAID immer im 10er-Verbund. Und das, so gut ButterFS ist natürlich und so tolle Features es hat, weil du musst nicht noch LVM machen und RAID und bladiblub, sondern es ist alles gleich eingebaut, aber so sehr in Anführungsstrichen Plattenplatzverschwendung ist es dann natürlich, einen RAID 10 zu nehmen. Gut.
Genau.
Wenn du jetzt tatsächlich eine Festplatte ansteckst und da dein Backup drüber machst, wie machst du das? Nimmst du da einfach, machst du es einfach per R-Sync oder hast du da irgendwas?
Ja, ich könnte das auch per R-Sync machen. Im Hintergrund läuft im Grunde genommen auch ein R-Sync, aber ich habe da ein Tool, das nennt sich Back in Time. Und da gibt's eine Oberfläche für KDE und für GNOME, also in Qt gehalten und in GTK gehalten. Und das ist recht nützlich, weil ich muss nur dran denken, die Festplatte einzustecken und zu mounten. Und dann starte ich das Programm und mache entweder manuellen Snapshot oder lasse das über den Tag weg einfach eingesteckt. Und dann irgendwann, wenn ich aufhöre zu arbeiten oder sowas, dann synchronisiert er einfach automatisch das Ganze auf die Festplatte, auf die externe oder auf die interne Festplatte, die extern angeschlossen wird. Und das ist also ein nettes Tool, nennt sich Back in Time. Und wir werden es natürlich auch verlinken. Das im Hintergrund benutzt es AirSync, macht einmal, wenn man initial ein Backup macht, ein normales Backup und danach halt eben nur inkrementelle Backups. Und das Tolle an dem Ganzen ist tatsächlich, dass es wirklich kein extra Backup-Format oder sowas verwendet, sondern einfach die Dateien rüber kopiert, sodass man die dann auch einzeln sogar rauschecken kann aus dem Backup, wenn man irgendwie was einzeln wiederherstellen möchte zum Beispiel. Oder man kann auch mit den ganz normalen Dateisystem-Tools drangehen, wenn eventuell das Backup kaputt gehen sollte oder die Festplatte irgendwie und das Dateisystem Probleme machen sollte oder solche Geschichten. Also da hat man nicht irgendwie ein spezielles Format, was eben nur mit einem Programm geöffnet werden kann, sondern das sind ganz normale Dateien, eine ganz normale Kopieraktion, die man da machen kann.
Okay, jetzt haben wir über RAID-Systeme, über Backups geredet. Das hilft uns jetzt alles noch nicht wirklich beim Putzen oder beim Aufräumen. Also erstmal haben wir jetzt eher mehr Daten produziert als vorher. So ein RAID braucht doppelte Daten vielleicht. Wie gesagt, bei einem RAID 10 ist es schon einiges. Oder ich Backups mache, brauchen die auch Platz. Liegt ja doppelt und dreifach rum. Was mache ich denn jetzt zum Aufräumen? Eine Variante, ich fange mal mit meiner faulen Variante an. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich weiß, dass ich schon ganz viele Backups auch gemacht habe und hier und da von mehreren Festplatten auf meinen Server, der halt mit ButterFS läuft, da liegen ganz viele doppelte Daten rum. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und die versuchen mal aufzuräumen. Ich bin aber so eher, wie gesagt, faule Variante. Und deswegen habe ich letztens ein Tool gefunden, das nennt sich rmlint.
Du hast nicht ButterFS Deduplication ausprobiert?
Genau, der macht das tatsächlich.
Also
rmlint kann tatsächlich das Cloning-Feature benutzen von ButterFS und damit macht er quasi eine Art Deduplication.
Aber das ist nicht das ButterFS eigene Deduplication, weil genau, ButterFS hat ein eigenes auch noch.
Ja, ein funktionierendes Fragezeichen, also ein online.
Ja, also ich würde das auf meinen privaten Daten nicht ausprobieren wollen.
Genau, also ein Online-System, also ein, während die Daten in ButterFS geschrieben werden, gibt's ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob jemals kommt, aber das gibt es nicht, während geschrieben wird. Du könntest halt höchstens in ButterFS einstellen, dass er halt komprimieren soll. Das geht beim Mounten ganz einfach, aber es gibt keins, weil er ja dann auch ziemlich viel RAM bräuchte. Aber ich glaube, bei ZFS ist es vorhanden. Also Deduplication, du schreibst halt Daten rein.
Bei ZFS gibt es das.
Genau, er merkt halt schon.
Das ist auch eines der Gründe, weshalb ZFS so viel Arbeitsspeicher braucht. Wenn es eingeschaltet ist, braucht es extrem viel Arbeitsspeicher. Das stimmt, ja.
Genau, also das gibt's leider nicht. Und ein Offline-Deduplication, da gibt's mehrere Projekte, die das machen. Ich habe noch keins erfolgreich ausprobiert, aber ich habe jetzt halt dieses Deduplication-Tool gefunden, was halt, egal auf welchem Filesystem, läuft und halt im Fall von ButterFS dieses Cloning-Feature nutzt, also wirklich sagt, wirklich ein
Snapshots im Grunde genommen, oder?
Ja, also es nennt sich Clone. Also er nimmt da tatsächlich die Datei und also sie liegt dann halt nicht mehr doppelt auf der Festplatte, sondern nur einmal. Aha. Und entweder ist es so ähnlich wie ein Hardlink, aber es ist halt so, wie ButterFS das intern machen würde. Also du musst dem Tool auch wirklich sagen, hey, es ist ein ButterFS, nimm diesen internen Mechanismus, um gleiche Dateien gleich zu machen quasi oder gleiche Bestandteile von
ja, da hat ja ButterFS sogar auch so ein nettes Feature, gerade auch fürs Backup machen, das nennt sich Send and Receive, das ein bisschen was besser funktioniert als so ein AirSync, wo es dann einfach nicht nur, weil beim AirSync muss ja im Grunde genommen, muss das AirSync nochmal vergleichen, die im Grunde genommen die eine MD5-Summe oder sowas ähnliches, halt eine Summe, die es berechnet von jeder Datei, und dann muss es halt vergleichen mit dem, was eben schon da ist, mit eben den neuen Dateien, die geschrieben worden ist, und dann schreibt es halt eben Sachen rein. Aber was ButterFS hat, ist, weil es im Dateisystem sowas schon eingebaut hat, im Index schon für jede einzelne Dateien drin hat, kann es halt im Grunde genommen dann auch einfach sagen, okay, gib mir direkt nur die Dateien, die neu sind. Und dadurch hat man halt eben dann auch eine tolle Funktion, die es einem erlaubt, dann viel schneller Backups zum Beispiel auf einen fremden Server oder sowas zu schieben oder von einem Server, der mit ButterFS läuft, dann zum Beispiel auf eine Festplatte, die mit ButterFS läuft, zu Hause irgendwie drauf zu schieben oder solche Geschichten halt zu machen, oder halt eben von einem ButterFS-System, was extern läuft, eben was hinzusenden, was von intern geschickt worden ist, was auch mit ButterFS läuft. Das ist also auch eine super geniale Geschichte, die eben das ButterFS bietet. Ein Feature, was wirklich extrem schnell ist, wo man so teilweise sogar dreimal so schnell ist wie mit AirSync zum Beispiel. Okay.
Klingt auch gut.
Ja. Ja, genau, also das sind Möglichkeiten, wenn es das Filesystem bietet, oder wie gesagt, wenn man Back-in-Time benutzt oder sowas, halt inkrementelle Backups machen, das spart uns schon mal was.
Aber genau, es gibt ja auch noch, um mal eine Alternative auch zu Back-in-Time zu nennen, es gibt noch eingebaut, und ich glaube standardmäßig auch bei Ubuntu im Einsatz und bei vielen GNOME-basierenden Distributionen ist DejaDub. Das ist also auch eine sehr, sehr einfaches Backup-Programm, wo ich jetzt eher sagen würde, Back in Time ist vielleicht für den Nutzer, der sich etwas mehr auskennt, da ist bei DejaDub einfach nur zwei Knöpfe, einmal Backup und einmal wiederherstellen, und das war es dann im Grunde genommen auch schon. Da kann man also nicht so viel granular fein einstellen, aber dafür ist es halt so einfach, dass das auch meine Eltern bedienen können, weil einfach Festplatte rein, externe Festplatte rein, auf Backup klicken, die externe Festplatte angeben, und dann wird ein Backup des Systems gemacht. Also einfacher geht's, glaube ich, kaum.
Genau, auch Back-in-Time ist ja natürlich eher eine Desktop-Backup-Applikation.
Genau,
wenn es auf Serverbasis geht, dann würde man eher sagen, eher Snapshot Borg zum Beispiel.
Das ist auch sehr interessant, ja.
Ja, was wir auch vor ein paar Sendungen mal vorgestellt haben, wäre da vielleicht noch zu nennen. Ich benutze ganz oft C-Collect oder CC-Collect. Aber ich versuche mir jetzt mal Borg mehr anzugucken, weil das auch ganz gut klang. Also das wäre jetzt so eher für den Serverbereich. Aber Back-in-Time, DejaDub, wenn man dann halt Desktop, wenn man halt eine GUI haben möchte, klicken möchte, und dann ab dafür. Genau. So. Kommen wir jetzt zum Aufräumen, oder ich habe ja gerade schon, gut, ein Tool haben wir schon gerade genannt, also wie gesagt, auf doppelte Dateien, wenn wir mal doppelte Dateien, und ich habe echt, ich glaube, ich habe 200 Gigabyte oder 300 Gigabyte Platz gemacht.
Ja, das ist schon krass, ja. Na, es ist halt, ja, weißt du, wo?
Weil halt wirklich mehrere Backups rumliegen.
Ach so,
von
ja.
unterschiedlichen Servern, und natürlich hast du dann 30.000 Mal gefühlt denselben Kernel rumliegen.
Das auch, ja, das stimmt.
Ja, also die sind ja nicht untereinander. Klar, du hast halt für jedes Backup hast du einen Master, und dann hast du halt die inkrementellen, aber die jetzt untereinander dann nochmal die gleichen Dateien zu finden, dafür wäre dann halt so eine Lösung. Also da gibt's unendlich viele Tools, die das FDAPs und sowas, also ganz klassisch, RMLint ist jetzt eher ein neues Tool, was ich jetzt mal ausprobiert habe. Also wie gesagt, ich habe, glaube, 200 Gigabyte an Platz gemacht, einfach indem ich das, aber gut, man muss auch sagen, war auch, ich glaube, es ist ein ButterFS mit 9 Terabyte.
Okay, da macht man sich, glaube ich, um den Platz nicht so schnell Sorgen, ne?
Ah, doch, ich bin ja voll mit den 9 Terabyte.
Ach du Scheibenglas.
Ja, das Problem. Deswegen sind dann in Anführungsstrichen 200 Gigabyte oder 300 Gigabyte, die ich halt dadurch Platz mache, auch nicht viel, in Anführungsstrichen. Ja, doch, ich muss aufräumen, ganz dringend. Ja. Deswegen auch gut diese Sendung. Ja, genau.
Auf dem Desktop-Rechner, wenn ich richtig viel Platz aufräumen möchte, dann komme ich aber nicht auf 200 Gigabyte. Das, was ich dann mache, ist, weil das so fast jedes Jahr passiert, dass ich viele Daten natürlich runterlade mit meinem Paketmanager. In meinem Fall ist es Apt. Ja. Und der speichert das alles schön zwischen, damit die dann später eventuell, wenn ich es mal deinstalliere und dann doch mal entscheide, wieder zu installieren, dass er das nicht wieder aus dem Internet runterladen muss, sondern hat es schon auf der Platte und kann es dann einfach installieren. Aber dafür benutzt er halt Plattenplatz. Und das kann man ganz, das kann dann nach einem Jahr sich dann doch schon ein bisschen läppern, je nachdem, wie viele Programme man dann wirklich installiert. Und gerade wenn man das noch nie gemacht hat und sein System, sein LTS-System schon seit 3 oder 4 Jahren läuft, sollte man sich vielleicht mal Gedanken dazu machen, den Paket-Cache aufzuräumen, um richtig viel Speicherplatz freizuräumen. Das kann nämlich dann wirklich, wenn man es wirklich nie gemacht hat, dann wirklich auch schon in die 10 Gigabyte eventuell gehen oder sogar mehr. Also apt-get-clean oder eben pac-man-scc, wie du hier gerade reingeschrieben hast.
Ja, genau, für die Arch-Linux-Benutzer minus groß S und zweimal klein C. Ja. Und,
für die OpenSUSE-Nutzer war es, glaube ich, clean, glaube ich auch, oder?
Ja, super clean oder so, ja, genau.
Also die sind ungefähr immer gleich, ansonsten einfach in die Manpage schauen und es ist, also ich glaube, jede Distro hat irgendwie so einen Cache und dann lässt sich das entweder mit Distro-eigenen Mitteln löschen oder ich glaube, bei Gentoo musst du noch mit einem normalen RM rangehen und dann irgendein Verzeichnis löschen oder sowas und freiräumen.
Ja, das könntest du ja bei einem Debian auch machen. Also ich meine, die
genau, ja.
Cache, apt, irgendwas. Da kann man auch hingehen. Eben, ich meine, manchmal braucht man so wieder. Ja, ich habe letztens, irgendwann ging ein Update mal so kaputt bei einem Server, dass wir schnell die alte Version einspielen müssen und da ist man froh, dass man die Daten hat rumliegen. Aber ansonsten klar, auf dem Desktop-System.
Ja, deshalb
wenn alles,
so.
Wenn alles läuft, dann
genau.
Kann man das schon mindestens einmal im Monat machen. Und gerade bei so Rolling-Release-Distributionen wie jetzt.
Genau, das wollte ich auch sagen, ja.
Da sammelt sich halt so viel so schnell an, dass das dringend nötig ist, dass man das ab und zu mal macht. Und, ja, wo gerade bei Rolling Release Distribution waren, und ich sitze gerade vor einem OpenSUSE, OpenSUSE Tumbleweed, hat ein nettes Feature, benutzt ja BashaFS und hat auch ein tolles Feature, sobald du deinen Paketmanager anschmeißt und irgendwas installierst oder ein Update machst, legt da im Hintergrund gleich einen Snapshot an. Die werden auch irgendwann automatisch gelöscht, aber jetzt gerade vor so einer.
Werden sie?
Ja, werden sie tatsächlich.
Ja,
also ich. Mittlerweile glaube ich, es sind weniger Snapshots, als ich gemacht habe. Ich habe jetzt auch einige schon gelöscht, also gerade so vor der Sendung immer mal gucken.
Habe ich noch genug? Also auf meiner Tumbleweed-Maschine, die ist ja schon ein bisschen was älter. Ich habe die ja, glaube ich, seit GNOME 3.14 oder sowas rausgekommen ist.
Mittlerweile macht er das.
Und das hat es noch nicht gemacht. Und ich habe jedes Mal, wenn ich das hochfahre und ich dann Update mache und ich dann die Snapshots mir anschaue und dann sehe, wie viel Speicherplatz ich noch frei habe. Also ich habe jedes Mal manuell freigeräumt oder freiräumen müssen, weil sonst die Updates nicht drauf gepasst hätten.
Ja.
Also ich weiß nicht. Also man kann es auf jeden Fall konfigurieren. Das weiß ich. Man kann es in der Konfigurationsdatei konfigurieren. Ja,
ich glaube, also ich habe jetzt hier auf dem Desktop, der ist noch nicht, der ist erst so ein halbes, dreiviertel Jahr alt, dass ich ihn installiert habe. Und ich glaube, der löscht ab und zu welche. Also ich habe letztens auch schon welche manuell gelöscht, weil ich Platz brauchte. Aber er ist jetzt schon bei über 300 Snapshots und ich habe nicht 300 Snapshots gelöscht und es sind halt vielleicht jetzt gerade noch 20 oder so was übrig. Also von daher löscht er da nach der Zeit.
Er wird was löschen, genau. Aber die Standardkonfiguration ist, also für die Leute, die eine kleinere SSD oder sowas haben, 128 Gigabyte SSD oder sowas, die sollten sich mal um die Konfiguration kümmern, weil das kann man auch so konfigurieren, dass er da für einen Monat nicht 20 Snapshots speichert, sondern da reicht eventuell auch nur ein oder zwei Snapshots für einen Monat aus. Wenn man mal bedenkt, dass er dann jeden Tag noch und auch noch jedes Mal, wenn du ein Updates machst, dann auch noch einen Snapshot anlegt, sollte man sich vielleicht mal überlegen, dann die Standardeinstellung so ein bisschen zu tweaken. Das geht ja unter OpenSUSE recht einfach. Da gibt's ja das Just und da kann man das einstellen. Und da lässt sich das auch ein bisschen was runterregeln, dass der halt nicht zu viele Snapshots auch wirklich speichert. Also für den Desktop, gerade mit SSD oder sowas, macht das ordentlich viel Sinn, da mal ein bisschen rumzutweaken.
Genau, also es ist ein sinnvolles Feature, also jetzt insbesondere bei OpenSUSE dabei, dass er halt, wenn man den Paketmanager anschmeißt und irgendwas installiert, einen Snapshot anlegt und wenn man dann sein System aus Versehen damit kaputt gemacht hat und einmal ist es mir tatsächlich passiert, aber erst einmal in, weiß ich nicht, verwende jetzt seit 2 Jahren mal wieder häufiger OpenSUSE, vorher war das lange einfach nicht interessant. Jetzt habe ich es mal wieder mit auf dem Desktop gepackt und es ist eins von den zwei Systemen, die ich neben Arch Linux halt und Debian für Server jetzt, aber auf dem Desktop-System sind Arch Linux und OpenSUSE gerade die Systeme, die ich verwende. Und es ist ein nettes Feature, dass sie das halt dabei haben. Man sollte halt einfach drauf achten, wenn man, wenn der Plattenplatz zur Neige geht. Es könnte sein, dass man einfach mal ein paar Snapshots löscht. Kann er aber auch so gehen, wenn man zum Beispiel einen MD-RAID mit einem LVM oben drüber hat und ja, Snapshots halt angelegt hat und sie dann vergessen hat, LVM-Snapshot halt angelegt, bevor man halt ein Update fährt und es dann halt nicht löscht. Oder auch, ich habe ja gesagt, ich benutze ein Cluster-Storage-System, das ist Ceph. Auch da kann man zum Beispiel Snapshots anlegen und wenn man zum Beispiel auch wieder ein Upgrade durchführt von einem System und das müsste man hinterher zurückrollen, weil es vielleicht nicht geklappt hat, dann auch daran denken, dass man die Snapshots dann irgendwann mal löschen könnte. Ich meine, gut, bei genau. Copy und Write und so ist es nicht mehr ganz so viele Daten wie früher mal, dass ein Snapshot so ewig viel Platz braucht, aber es ist trotzdem immer noch Platz, den man auch mal bereinigen könnte. Das jetzt noch zum Thema, okay, Paketmanager legen ziemlich viel auf deine Festplatte ab, aber wenn ich jetzt beim Update auch vorher mir halt irgendwo LVM, ButterFS, Ceph oder was auch immer für ein System ich verwende, was Snapshots anlegen kann, dann halt dran denken, die irgendwann mal vielleicht bei so einem Frühjahrsputz wie jetzt mal durchzugehen, gucken, was hat man denn noch alles rumliegen. Ich werde das demnächst auch mal machen, weil ich ganz genau weiß, dass ich genau. auch so ein paar Webservern noch ein paar LVM-Snapshots rumliegen habe, die da seit 3 Jahren bestimmt einfach.
Ja, da muss man sich wirklich die Frage stellen, braucht man so das Snapshot von vor 4, 5 Jahren noch?
Braucht man nicht mehr. Die sind halt mal angelegt worden. Ich muss ein größeres Update machen, so ein Update von Weezy auf Jesse oder so. Da legt man halt eins natürlich an und dann macht man das und dann läuft's halt ein paar Wochen, ein paar Monate. Dann vergisst man es halt. Ja.
Vielleicht findest du noch einen Snapshot mit Sarge oder sowas, Debian Sarge.
Genau, ja, könnte man dann mal zurückrollen und gucken, ob es noch tut. Das ist so.
Wäre interessant, ein interessantes Experiment. Ja.
Genau, wenn ich zu viel Zeit habe, mache ich sowas mal. Gut, nee, also das war jetzt noch, guckt mal, ob euer Paketmanager irgendwelche Snapshots irgendwo anlegt, dann könnt ihr die vielleicht löschen. Und wenn nicht, habt ihr vielleicht mal Snapshots irgendwo angelegt mit LVM oder bladiblub, die könnte man eventuell auch weghauen. Gut,
genau.
Dann kommen wir wieder zum Desktop ein bisschen.
Klassisch. Ja, es geht ja natürlich noch einfacher, also nicht Snapshots und Paketcache, sondern einfach mal auf den Mülleimer gucken, den man auf seinem Desktop rumliegen hat oder im Dateimanager irgendwo findet. Da man ist ja manchmal geneigt, einfach die Entferntaste auf der Tastatur zu drücken, um irgendwelche Dateien zu entfernen und die landen dann ja meistens erstmal im Mülleimer. Und ja, ich habe
auf Kommandozeile, ich weiß gar nicht.
Trash.
Trash.
Punkt, also Punkt local slash share slash trash groß geschrieben, glaube ich, mit großem T am Anfang. Aha. Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, nee, hast du recht.
Es gibt auch Kommandozeilen-Tools,
ja, das ist ja langweilig.
Die einem helfen, dann den Trash zu leeren, aber okay. Da das ist ja ein eher.
Megabyte bei mir, das ist.
Also, okay. Ja. Da das aber doch Gott eher so. Ist ja eher ein Desktop-Feature, da würde ich sagen, geht man über den normalen Dateimanager und leert dann den Papierkorb oder den Mülleimer in dem Fall. Und ja, das sollte man wirklich mal machen, wenn man da einfach mal Sachen reingelegt hat. So, manchmal entdeckt man da auch so Sachen so von vor 5 oder 6 Jahren, was ich jetzt letztens entdeckt habe, wo ich dann gedacht habe, oh, interessant.
Dieses PDF könnte ich jetzt noch gebrauchen.
So nachdem, also das ist so. Ja, auch interessant. Eine interessante Fundgrube auf jeden Fall, wenn man den Mülleimer nicht länger geleert hat, ja. Mhm. Also das ist so die einfachste Möglichkeit, wie man Sachen löschen kann oder wie man ein bisschen was Speicherplatz gewinnen kann. Einfach mal Mülleimer leeren und schauen, was man da vielleicht noch drin hat.
Ja, entweder lösche ich die Sachen halt gar nicht oder ich, wenn ich sie lösche, halte ich tatsächlich die Umschalttaste fest, dass es wirklich gleich.
Ja, ich habe mir das auch angewöhnt, aber nachdem ich dann einmal zu viel die Umschalttaste gedrückt hatte oder dann ein bisschen mit der Tastatur und mit der Maus verrutscht bin, so ein bisschen ein paar zu viel Dateien markiert hatte.
Backups.
Dafür hat man dann Backups, genau. Die muss man dann nur wieder rauskramen und dann wieder herstellen. Also habe ich drauf geachtet, dass ich mir das erst einmal so wirklich dann wieder beibringe, das in den Mülleimer reinzuschieben erst einmal und nicht direkt zu löschen.
Gut. Okay, Mülleimer lernen, ein Klassiker. Dann, bei mir sammelt sich auch viel im Downloads-Ordner. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, genau, bei mir auch eine ganze Menge so an ISOs, die man ausprobiert hat oder anderen Sachen, die man sich runtergeladen hat.
Genau, das gucke ich jetzt mal, wie groß mein Downloads-Ordner ist. Das ist wahrscheinlich, das darf man wahrscheinlich keinem erzählen.
Wer hat den größeren?
18 Gigabyte. Ja, das ist furchtbar, ich sag ja.
Ja. Das ist bei mir nicht so einfach. Das ist bei mir ein Link. Jetzt muss
ja, bist du so halb weg? Weiß nicht, ob das jetzt an
dir. Ja, es ist bei mir ein Link ist das bei mir. Deshalb muss ich jetzt mal zur Originaldatei gehen, um zu schauen, wie groß die ist.
Gut.
Er berechnet noch, das dauert noch.
Ja, gut, es ist jetzt auch nur mein Desktop hier, also mein Laptop. Ich glaube, wenn ich das auf meinem großen Desktop mache, wird das wahrscheinlich noch viel schlimmer. Es ist echt so, du lädst halt der Firefox und der Chrome, die laden halt einfach alles runter. Ja, und außer wenn ich dann
und speichern das in Downloads, ja, das
ja
stimmt.
Genau. Und außer wenn es dann wirklich Not am Mann ist und ich mal zu wenig Platz habe, dann würde ich halt durchgehen und es löschen. Ja, da liegen zum Beispiel SQL-Dumps rum. Ja.
Okay, halt, gut.
Ja, vorher halt bevor ich halt ein WordPress oder so update oder andere Sachen, schnell halt noch eine SQL-Dump gezogen und halt lokal auf die Platte gepackt, sehe ich hier gerade. Ja, irgendwelche ZIP-Dateien, irgendwelche WebM-Videodateien, die hier rumliegen, Roundcube, aber die sind ja alle, die können ja alle nicht so groß sein, Rechnungen, ganz, ganz viele Rechnungen,
ja. Die man ja eventuell sowieso dann nicht im Downloads-Ordner liegen lässt, sondern sowieso dann irgendwo anders hin kopiert, oder? Ja. Also so mache ich das zumindestens.
Ja, Kontoauszüge, aber auch, nee, also irgendwie, es ist halt, die hat man sich halt runtergeladen, angeguckt, für gut befunden und dann ignoriert, sozusagen. Und dann gammeln die halt auf der Festplatte rum.
Ja gut, ich glaube, ich breche das ab. Ich bin jetzt bei über 50 Gigabyte im Downloads-Ordner, deshalb.
Hast du gewonnen, sozusagen.
Und der berechnet weiter noch. Ich habe, glaube ich, gewonnen, ja. Weil ich auch im Downloads-Ordner, glaube ich, auch irgendwie noch eine Entwicklungsumgebung von irgendwas drin habe. Ich glaube, noch ein CR-Root-System drin habe, um irgendwelche Pakete zu bauen. Das heißt, das erklärt auch so einiges.
Oh ja, zum Beispiel hier noch ein bisschen Musik von der letzten oder vorletzten Radetux-Sendung, die ich hier mal runtergeladen habe. Die liegen hier halt auch hier rum. Dann halt auch natürlich im FLAC-Format, weil nur das
ja, natürlich, beste Qualität.
Nur
ja.
Beste Qualität. Dann wundert das einen auch nicht, dass man halt relativ schnell dann auf so höhere Gigabyte-Zahlen schnell kommt. Ja.
Ja, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch den Downloads-Ordner mal löscht. Gerade wenn man so Sachen entdeckt, so ich habe jetzt hier Neptun 1, 2, 3, 4, 5 im Downloads-Ordner rumliegen. Oh. 5 gibt es noch gar nicht, aber habe ich auch schon rumliegen im Downloads-Ordner. Aber man braucht halt so ISOs von Linux-Distros, die man sich vielleicht mal runtergeladen hat oder angeschaut hat. Oder hier, was ich mir letztens mal irgendwann angeschaut habe, vor ein paar Jahren, PCBSD oder sowas. Ja. Das ist auch jetzt mal 4, irgendwas Gigabyte groß. Und das ist jetzt auch schon so alt, dass das jetzt auf neuen, modernen Maschinen gar nicht mehr läuft. Das heißt, kann man alles löschen? Sollte man eventuell mal freiräumen, also die ganzen alten Downloads oder uralte Chromium- oder Chrome-Sachen, die man runtergeladen hat, oder Firefox-Versionen, die man vielleicht mal angetestet hat, also Firefox Aurora oder wie das heißt und solche Geschichten halt. Oder wegen, ja, auch alte PDFs, Musikdateien oder sowas, was man da im Downloads-Ordner hat. Bevor man es löscht, noch mal checken, ob es vielleicht doch wichtig ist. Ansonsten einfach mal löschen.
Ja, ja, ist recht eigentlich. Ja, mal durchgucken und löschen. Unbedingt sollte man tun.
Und das Gleiche gilt ja nicht nur für Daten, sondern auch für Programme, ne? Also ich habe ja auch manchmal so, dass ich so 3 oder 4 Programme teste für irgendeine Sache, die ich dann mal irgendwann mal ausprobieren möchte. Und nicht immer dann sage, ich sage dann immer, okay, das ist das beste Programm für die und die Sache, die ich machen möchte, also benutze ich das jetzt. Aber ich bin halt nicht immer so gründlich, dass ich sage, okay, die restlichen Programme lösche ich jetzt alle auch wieder direkt von der Festplatte. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man dran denken sollte, dass man, wenn man mal so Programme getestet hat, beispielsweise Videoeditoren getestet hat, da gibt es ja 3, 4, 5 sogar große, da lohnt es sich eventuell sowas dann mal auch zu löschen. Also die Programme, die man gerade nicht braucht, die man eigentlich nie mehr braucht, weil die einem nicht gefallen oder so, einfach löschen. Oder weil sie vielleicht sogar vorinstalliert kommen bei der Distribution, die man hat. Und man die Programme nicht braucht. Beispielsweise bräuchte ich, wenn ich jetzt hier mir ein OpenSUSE Tumbleweed installiere, bräuchte ich jetzt nicht die neue Anwendung, die sie da gemacht haben für Rezeptverwaltung oder sowas fürs Kochen. Weil echte Hacker, die leben von Nudeln und Pizza. Da muss man also nicht kochen können.
Genau, die wissen nur, dass es Pizza.de und Lieferando und was, genau, was noch gibt. Und dann muss man da nur im Browser zusammenklicken und sagen bestellen und dann kommt es vorbei. Ja, okay, gut. Alte mal durchgehen durch die Anwendungsliste und löschen. Ja, mache ich tatsächlich auch nicht. Man installiert immer nur.
Genau, man installiert, testet, aber löschen, da hat man es dann doch nicht so gerne. Aber wenn dann irgendwann einer eine Frage hat oder man einer sagt, ja, unter Linux gibt es ja nur 2 Programme, die das können, dann sagst du, nee, hier, ich habe das 3. Programm auch installiert.
4. und 5. und 6.
Genau.
Genau, ja. Ja, es gibt da manchmal, gibt es dann doch zu viel, ja.
Ja.
Gut, alte nicht benutzte Programme mal wieder löschen. Dann, weiß ich nicht, slash boot läuft einem auch manchmal voll.
Gerade wenn man ein Ubuntu hat, ein separates Boot hat, dann kann es manchmal sein, dass bei einem Upgrade auf einmal alles kaputt geht.
Ja.
Und das ist richtig doof. Also den Bug, den mein Kollege, der hat den, glaube ich, auch schon, der meldet den jedes Mal an mir, bei Ubuntu-basierenden Distros, dass der Fehler immer noch drin ist. Denn den gibt's, glaube ich, seit der ersten Ubuntu-Version, den haben sie bis jetzt noch nicht gefixt, dass da automatisch mal die Kernel aufgeräumt werden und gelöscht werden, wenn man sie nicht braucht.
Ja, oder zumindest ein Hinweis kommt, also ich ist mir jetzt
oder zumindest ein Hinweis kommt, ja.
Genau, aber bei Debian, also zumindest bei Univention, was auf Debian basiert, der meckert dann halt vorher, wenn slash boot nicht genug Platz ist.
Also das System, aber was ich richtig gut finde, ist bei OpenSUSE, ich glaube auch bei Tumbleweed mit eingebaut worden. Auch noch ein paar Bugs und nachdem ich da ein bisschen rumgemeckert habe, wurde das dann auch irgendwann mal korrigiert. War es halt so, dass da lief das auch mal voll, aber dann haben sie eine Konfigurationsänderung gemacht, dass er dann checkt, was sind so die, also der aktuelle Kernel und was sind so die 2 letzten Kernel, die man so gebootet hat, ja, oder die eben auch liefen. Und der behält dann eben nur diese 3 Kernel noch im System und den Rest, den löscht er dann runter. Und gerade bei Tumbleweed, wo gefühlt jede Woche neuer Kernel rauskommt, ja, macht es einfach eben, dann macht es einfach Sinn, dass dann auch die alten Kernel mit gelöscht werden. Und leider ist das nicht bei allen Distros so. Gerade bei Ubuntu oder Debian ist das standardmäßig nicht so, dass die, also da häufen sich die alten Kernel-Versionen an. Ja. Und teilweise bei Debian ist es zumindest so, hat man dann so eine ellenlange Liste an verschiedenen Kerneln, die man booten kann im Group drin. Und da macht es vielleicht wirklich Sinn, auch wenn man ordentlich viel Speicher wieder raushauen möchte, freimachen möchte, dass man da die alten Kernels mal löscht. Da gibt's leider kein so richtig automatisiertes Tool, was nur spezialisiert ist für sowas, sondern da kann man entweder manuell dran gehen, einfach mal schauen, in Synaptic beispielsweise oder eben mit apt-get oder mit dpkg direkt. Genau, also oder es gibt
Linux-Image, welche hat man installiert und dann halt.
Genau, im Slash-Boot einfach nachschauen und dann einfach mal löschen. Ja. Aber es gibt natürlich auch Skripte. Also ich weiß, Canonix, die Distribution, hat ein Remove Old Kernel Skript. Das haben wir natürlich bei Neptune direkt übernommen. Also für die Leute, die sowas machen wollen, da gibt's vielleicht Skripte, die das auch machen. Also die schauen, was ist jetzt gerade aktuelle Kernel, löschen dann sogar alles andere, was da irgendwie nicht gerade aktuell läuft. Oder es gibt natürlich auch andere Anwendungen. Da kommen wir, glaube ich, ganz zum Schluss irgendwie drauf zu sprechen, so die eierlegende Wollmilchsau, die im Grunde genommen unsere ganze Sendung und Erklärung, die wir bis jetzt irgendwie gemacht haben, überflüssig machen könnte. Aber da gibt's halt so wirklich so Tools, die dann auf alles schießen können. Die können natürlich dann auch die alten Kernel-Versionen entfernen. Kommen wir aber, glaube ich, gleich noch mal zu diesen eierlegende Wollmilchsau-Programm.
Okay, also sonst Get Auto Remove kann man natürlich auch noch mal ab und zu mal machen, wenn man
aber das Ubuntu hat. Löscht, glaube ich, keine alten Kernel, leider.
Also bei mir, bei meinem Ubuntu hat er das gemacht. Ich springe immer auf die Kernel-Version aus den nächsten Ubuntus dann.
Aber dieses Auto-Remove ist schon mal gut, weil das löscht zum Beispiel die alten, nicht mehr benötigten Programme oder Bibliotheken, die installiert worden sind, aber die jetzt keinem anderen Programm mehr zugeordnet werden kann, weil man es einfach gelöscht hat oder so. Und das ist halt auch ein wichtiges Feature eventuell, was man machen sollte.
Bei mir auch irgendwie, ich habe den letztens aufgerufen und der hat irgendwie 30 Kernel gelöscht.
So. Gut. Das ist ja schön. Muster, dann.
Weiß ich nicht, aber er hat es auf jeden Fall getan und danach war wieder viel Platz, sowohl auf meiner Festplatte als auch in Slash Boot. Nochmal extra. Und im Grub dann natürlich sah das auch viel aufgeräumter aus. Also das hat er letztens auf jeden Fall bei so einem Ubuntu gemacht. Von daher kann man das auch nochmal machen, um zu löschen. Gut.
Genau. Ich glaube, eine wichtige Sache bei alten Programmen löschen ist natürlich auch, dass man sich dann auch die Zeit beim Updaten spart. Also das sollte man nicht vergessen. Wenn man nämlich so zigtausend Programme installiert hat und man benötigt einfach nur zwei oder drei, bei einem Update werden natürlich alle aktualisiert. Das kostet natürlich Bandbreite, eventuell auch noch Zeit, je nachdem, wo man gerade, wenn man gerade auf dem Land unterwegs ist oder sowas mit seinem Laptop und ein Update fahren möchte, ist das sicherlich auch nicht so das Beste. Oder wenn man eine lahme Internetverbindung hat, dann sollte man eben auch bedenken, weniger Programme installiert haben, bedeutet weniger Bandbreite nutzen und macht eben die Updates auch was schneller.
Stimmt. Okay, was kann man noch so machen?
Ja, Browser ist natürlich auch immer so das hauptgenutzte Programm am Laptop bei mir zumindest.
Ja,
da wird E-Mails. Ja rauf und runter gesurft, E-Mails auch, wobei ich dazu übergegangen bin, wirklich mein Smartphone eher als E-Mail-Maschine zu benutzen und nicht so sehr den Rechner.
Ich glaube tatsächlich, mein Thunderbird ist mit das Programm, was am meisten Platz braucht hier.
Das kann durchaus sein. Ja, das ist bei mir sicherlich auch. Ich benutze das zwar nicht so häufig, aber wenn ich es benutze, dann lade ich mir direkt alle E-Mails runter.
22 Gigabyte. Also es ist
ja,
tatsächlich
so ungefähr
größer als mein Downloads-Ordner. So.
Ja. Ja, das ist also schon richtig krass, das stimmt. Also Browser und E-Mail-Programm, das sind so die zweitmeist geholfen. Bei den meisten Leuten wird es wahrscheinlich der Browser sein, weil E-Mail-Programme, da stelle ich ja auch mit Erschrecken immer mehr fest, dass Leute gar nicht wissen, was das ist. Teilweise oder das einfach nicht benutzen.
Macht man das nicht im Web, ist das nicht auch im Browser?
Genau, die benutzen E-Mail? Das eben im Browser. Und also der Browser ist, glaube ich, das meistgenutzte Programm so am Rechner, wenn man gerade viel im Internet rumsurft. Und was viele nicht wissen, ist natürlich, dass der auch einen Cache hat und dass er da auch jede Menge Sachen reinschreibt und teilweise sogar ganze Seiten cached. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe, wie viele Tabs sind das? Ich glaube, lass mich nicht lügen, 25 Tabs gerade offen in meinem Browser.
Nur.
Und wenn ich mein Netzwerkkabel abziehen würde, das mache ich natürlich jetzt nicht, weil sonst wäre die Aufnahme hinüber, aber wenn ich das machen würde und den Webbrowser schließen würde und dann nochmal neu aufrufen würde, würde er mir alle Webseiten so anzeigen, als ob ich gerade online wäre. Und ich würde nur bemerken, dass ich gerade offline bin, wenn ich versuche, eine Webseite aufzurufen, die eventuell gerade nicht im Cache drin liegt. Weil er halt eben alles gecached hat. Und das ist vielleicht eine Sache, wo man auch mal sich Gedanken drüber machen sollte, da den Browser-Cache mal zu leeren, weil das kann auch gigabyteweise mal Sachen freispülen, gerade beim Firefox oder beim Chromium oder neuen modernen Webbrowsern, die eben auf HTML5 Audio und Video setzen, kann es zum Beispiel auch sein, dass da gigabytesweise Reklame-Videos oder sowas, Werbevideos drin sind, wenn man da mal so eine Webseite aufruft, wo man sowas nicht irgendwie skippen kann oder wo man mit dem Adblocker nicht so weit kommt oder das Video gar nicht erst angezeigt bekommt, wenn man Adblocker anhat. Oder eben auch die Videos selber, die dann teilweise da im Cache rumliegen und ich glaube, Twitter ist da sehr berühmt, also Periscope sehr berühmt, dass es sehr viele Videos einfach im Cache drin lässt. Ich weiß nicht warum, aber die bleiben dann im Cache drin. Und da kann das sich natürlich auch anhäufen, gerade wenn der Rechner wirklich wieder auch 2-3 Jahre schon läuft mit dem System und der Cache noch nie geleert worden ist, kann man damit sehr, sehr viel Plattenplatz freiräumen. Und natürlich führt das auch zu schnelleren Ladezeiten beim Webbrowser, weil er dann nicht immer irgendwie vergleichen muss, die Gigabytes, die er gecached hat, mit dem, was er gerade runterladen möchte oder so, sondern dann kann er frisch einfach neu auf die Platte was draufschreiben. Und das ist sicherlich auch dann, also auf jeden Fall ein Muss, glaube ich, für den Frühjahrsputz, mal den Browser-Cache zu leeren.
Okay.
Ja, was ist mit E-Mails? Ich weiß nicht, mit dem E-Mail-Programm leeren wäre da vielleicht nicht so gut, alles löschen oder so. Aber was ich immer sehr gerne mache, ist auch beim Thunderbird, ist dann zumindest die ja älteren E-Mails gar nicht erst wieder zu abonnieren. Also dann benutzt man natürlich IMAP heutzutage. Man lädt die E-Mails nicht alle runter oder man sagt einfach, ich möchte nur die E-Mails des letzten Jahres oder der letzten 2 Jahre wirklich heruntergeladen haben und nicht die letzten 5, 6 Jahre oder sowas.
Genau, der Rest
oder,
reicht ja im IMAP, da, wenn man durchsucht, da muss halt auf dem
genau.
Server suchen, aber das kann er ja machen.
Oder man macht es halt so, dass man wirklich dann auch zum Beispiel nicht nur das macht, sondern eine Kombination macht, dann auch noch sagt, okay, dann dieses Jahr oder letztes Jahr lass nochmal komplett da irgendwie rumliegen, aber dann die letzten 2, 3 Jahre oder sowas, die komprimier mal schön irgendwie, so dass das dann nicht ultraschnell in der Suche wieder auftaucht, aber zumindest dann irgendwie so abgelegt ist, dass das Ganze irgendwie nicht so viel Speicherplatz frisst. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, wie man da mit E-Mails umgehen kann. Das gibt's ja auch in vielen Programmen.
Gar eingestellt, dass er den Hauptordner immer komprimiert, wenn ich ihn zumache. Also wenn ich ihn,
ja, siehst du, das kann man auch machen, genau. Ja.
Dass er das halt einmal macht, weil ich, wenn ich eine E-Mail lösche, im Thunderbird tatsächlich nur eingestellt habe, dass er sie nur gelöscht markiert. Also er schiebt, weil ich will, da will ich es tatsächlich nicht. Wenn ich eine E-Mail gelöscht habe, soll die bitte nicht in den Trash wandern und nur von A nach B kopiert werden im IMAP-Server, sondern wenn sie gelöscht wird, soll sie gelöscht werden. Und ich habe dann halt, das wird sie halt nur gelöscht markiert. Du könntest sie also unmarkiert löschen, wenn du willst, aber sobald du ihn zumachst, macht er halt einen Compress und dann wird alles, was als markiert gelöscht ist, also was diese Markierung hat, dann auch wirklich vom IMAP-Server gelöscht.
Genau.
Und so verfahre ich mit meinen E-Mails. Genau, und deswegen muss halt dieses Compress einmal auf jeden Fall beim Zumachen gesendet werden, weil sonst würdest du die ganzen durchgestrichenen E-Mails diese ja, Markierung sehen. Das brauchen wir eigentlich nicht.
Und was man natürlich auch machen kann, gerade wenn man bei mehreren Mailinglisten irgendwie angemeldet ist und automatisch einen Filter eingerichtet hat, der dann die E-Mails in bestimmte Unterordner dann kopiert oder verschiebt,
damit
dann macht's natürlich
dann da vergisst.
Ja, das nicht unbedingt, aber das kann natürlich auch passieren. Also bei einigen Mailinglisten habe ich auch irgendwie so das Gefühl, ja, die müsste ich irgendwann mal, da müsste ich mich unsubscriben von, aber man kommt irgendwie nicht zu.
Ach,
die war, also, oder man
das
löscht dann die Sachen irgendwie.
Wäre auch so ein Punkt für so einen Frühjahrsputz, würde ich sagen. Mal
ja, das stimmt.
Von
ja,
Mailinglisten.
Mailinglisten mal schauen, was man so
genau. Ist auch bald
wo
wieder
das Interesse
der erste.
Ist, ja.
Da kriegt man auch wieder gefühlt zigtausend Mails, die einen daran erinnern, an welchen Mailinglisten alles ist. Da könnte man doch dann einfach mal am 1. April so mal durchklicken und sagen, die brauche ich nicht mehr, die brauche ich nicht mehr, die brauche ich auch nicht mehr.
Das wäre für den Frühjahrsputz auf jeden Fall auch möglich.
Ja. Abmelden von Mailinglisten. So gut. So gut, so gut. Ja, gut. Also, Browser-Cache aufräumen, E-Mails, also wie gesagt, mal den Compress, also die meisten können irgendwie, man kann sagen, hier komprimier mal. Also zum Beispiel mit Thunderbird ist es so, dass er die halt, ja, dass er das auch sowohl auf dem Server mal sendet, als auch wie gesagt lokal dann halt ein bisschen komprimiert.
Man kann sogar, glaube ich, für E-Mails extra einstellen. Bei einigen E-Mail-Programmen geht es so, dass der Anhang, wenn der zu groß ist, also so und so viel Megabyte groß ist, dass er gar nicht erst runtergeladen wird oder gespeichert wird. Wäre vielleicht für die E-Mails, die wirklich sehr alt sind oder sowas, die man sowieso nicht braucht oder so aus nostalgischen Gründen mal behalten hat oder sowas, wäre das vielleicht auch gut, dann zu sagen, okay, die E-Mail will ich zwar behalten, aber ich brauche den ganzen Schund nicht auf der Festplatte, gerade wenn es um Anhänge geht, die dann richtig groß werden können. Es kommt natürlich immer darauf an, was für einen E-Mail-Anbieter man da hat. Da gibt's ja auch Begrenzungen von für den oder vom E-Mail-Anbieter selber. Aber das kann man natürlich auch einstellen, dass man sagt, okay, man möchte dann vielleicht die E-Mails mit Text und so weiter behalten, man möchte aber die Anhänge dann nicht haben. Die sollen nicht runtergeladen werden oder nicht gespeichert werden, das lässt sich auch einstellen.
Ja.
Also das ist natürlich alles, um Speicherplatz zu sparen auf der Festplatte, damit man den mit anderem Müll zumüllen kann dann.
Genau. Ja, aber doch, ich bin jetzt tatsächlich mal ein bisschen in meinem E-Mail-Programm hier versunken und muss mal einstellen, dass er weniger Platz hier auf die Festplatte speichert, bei Synchronisation und Speicherplatz. Unabhängig vom Alter runterladen ist einfach schlecht. Ich sollte tatsächlich sagen, ja, es reichen ja irgendwie, weiß ich nicht, das letzte Jahr, oder? Mehr als das letzte Jahr brauchen wir noch nicht mehr.
Boah. Es kommt natürlich auf die E-Mails drauf an, ne? Wenn man manchmal also so E-Mails braucht.
Arbeits-E-Mails. Ach, man hat eh immer Netz. Ich habe gerade überlegt, wann sitze ich dann vor dem Rechner und habe kein Netz?
Ja, pass auf jetzt, Bundestagswahl, wenn die Russen angreifen mit ihrem Cyber, kann es sein, dass wir immer kein Netz mehr haben.
Ist die Frage, ob mir dann meine Arbeits-E-Mails tatsächlich wichtig sind.
Wahrscheinlich nicht. Ja,
nee. Genau. Korrekt. Also dann ist das auch egal.
Dann haben wir andere Probleme.
Dann haben wir große andere Probleme, genau. Ja, sonst ist es echt, du hast eh fast immer deinen Rechner dabei und bist halt auch online. Also ist irgendwie.
Das ist wahrscheinlich eines. Hast du jetzt quasi die Revelation quasi, warum jetzt einige Leute keine E-Mail-Programme verwenden? Stimmt, weil ist schon. Ja alles immer online, ne?
Ja, sparen
schon. Ist halt nur blöd, wenn es wirklich dann ausfällt oder man hat so Sicherheitstechnologien eingebaut. Google Mail macht das ja immer so recht gerne. Ich krieg manchmal so von meinen Eltern so einen Anruf, wenn die im Urlaub sind. Ja, ich komme nicht auf mein Google Mail drauf irgendwie. Und dann, ich bin ja als Fallback eingetragen, als Fallback-E-Mail-Adresse und dann schaue ich in meinem E-Mail-Postfach und sehe dann so 10 E-Mails. Ja, unbekannte IP aus irgendeinem Schlafenland versucht sich da irgendwie anzumelden. Wollen Sie das zulassen? So 10 E-Mails oder sowas. Und das ist natürlich auch dann der Nachteil, wenn man kein E-Mail-Programm hat, dass man dann mit teilweise auch Sicherheitstechnologien dann belästigt wird, die einem dann das Leben schwer machen. Weil vor allen Dingen, wenn du im Urlaub bist und versuchst dann drauf zuzugreifen für Webbrowser oder sowas, du kriegst ja die E-Mail nicht, die dann mit diesem Sicherheitswarnhinweis kommt. Das heißt, wenn du dann nicht jemanden hast, der zu Hause rumhockt, der das machen kann und dann sagen kann, okay, freischalten, dann kommst du nicht mehr an deine E-Mails dran. Außer du richtest dir ein E-Mail-Programm ein.
Hallo, die sind im Urlaub.
Aber wer kann das?
Ihre E-Mails lesen.
Das stimmt natürlich auch wieder.
Nicht machen, einfach nicht.
Aber das ist ja so eine zivilisatorische Krankheit, dass Leute dann ständig nach Nachrichten checken müssen.
Ja.
Egal, wo sie sind.
Dann halt einfach auf dem Handy eingerichtet haben und die Mails die ganze Zeit kriegen.
Genau. Deshalb lohnt es sich doch, E-Mail-Programme zu haben. Sei es dann nur dafür, dass wenn man in Urlaub fährt, dass man da auch seine E-Mails dann checken kann, wenn man es dann möchte.
Okay. E-Mail-Programme. Dann, was haben wir noch? Dateisystem. Was könnte man?
Genau. Dateisystem auf Fehler checken.
Lost and Found einfach mal löschen, weil da guckt sowieso genau. Keiner rein. Und wenn da was drin ist, das ist auch egal. Oder?
Also ja, es sei denn,
man hatte wirklich gerade ein kaputtes Dateisystem und bräuchte noch irgendwas davon. Und
ja, also selbst wenn man meint, man hat kein kaputtes, lohnt es sich einfach mal so ein Dateisystem-Check mal drüber laufen zu lassen. Bei einigen Dateisystemen funktioniert das ja automatisch nach 30 Tagen oder nach so und so viel Mounts. Aber auch allgemein lohnt es sich da einfach mal bei auch exotischeren Dateisystemen, ButterFS beispielsweise oder anderen Dateisystemen. Ich habe letztens Haiku wieder mal ausprobiert und das hat ja auch so ein interessantes Dateisystem. Und ich habe mich da gewundert. Ich habe dann so einen alten, uralten Laptop, den eigentlich wollte ich den wegwerfen und dann noch ein paar Ersatzteile irgendwie raussuchen und habe dann gesehen, die Haiku-Leute wollen demnächst eine Beta launchen. Da habe ich gedacht, installiere ich mir mal das neueste Snapshot von denen und guck mal, ob der Rechner damit geht. Und interessanterweise hat das Haiku-System dem Rechner neues Leben eingehaucht. Ich weiß nicht, wie es geschafft hat. Okay. Aber der Rechner läuft jetzt mit einem Gigabyte an Arbeitsspeicher und einer alten crappy Festplatte. Und ich habe mich nur gewundert.
Ob da die Smart-Werte sind noch okay.
Ja, genau. Die waren sogar okay. Nur die Festplatte ein bisschen was langsam, 5400 Umdrehungen und ich glaube so ein Western Digital Blue Gedöns oder sowas, also extra auf leise und stromsparend getrimmt. Das heißt, das ist nicht besonders schnell. Aber es lief auf dem System schnell. Aber ich habe mich nur gewundert, weil ich habe ein Update gemacht von der alten Version von Haiku und irgendwie hatte ich da, was weiß ich, ich glaube 12 Gigabyte war die Partition groß und hatte da irgendwie 10 oder 11 Gigabyte belegt und habe mich dann gewundert, weil als ich dann geguckt habe, Home-Ordner, wo ja die meisten Programme rumliegen oder sowas, ja, das sind dann nur 4 Gigabyte und habe mich gewundert, wo ist mein ganzer Speicherplatz übrig, wo ist er eigentlich, wo ist er hin? Und dann habe ich einfach einen Dateisystem-Check mal drüber laufen lassen. Und schwupps hat er mir irgendwelche Inodes gefunden, die da irgendwie kaputt waren oder sowas. Hat da was korrigiert. Nach 5, 6, 7 Sekunden war irgendwie das ganze Dateisystem gecheckt. Und schwupps ist der Balken, hat er so eine Anzeige für den Speicherplatz, für die Speicherbelegung, ist der Balken so um die Hälfte gesunken. Das heißt, ich hatte dann wirklich dann wieder 8 GB etwa frei, was sehr interessant ist. Ja. Also das lohnt sich eventuell auch mal zu machen, Dateisystem checken, nicht nur, also Frühjahrsputz, weil man eventuell einen Putz der Festplatte, einen kompletten Putz der Festplatte verhindern möchte, deshalb mal das Dateisystem checken, um zu gucken, dass da auch noch alles in Ordnung ist und dass nicht irgendwie Dateien kaputt gehen. Und manchmal kann es halt auch wirklich da ein bisschen was mehr an Speicherplatz bringen.
Genau, wenn man ButterFS hat, kann man auch mal ButterFS Balance aufrufen und dann verteilt er mal wieder alles neu. Und zeigt eventuell danach auch mehr Speicherplatz an als vorher?
Ja, das ist das eine. Er verteilt neu, zeigt mehr Speicherplatz an und er macht natürlich das Dateisystem dann auch ein bisschen wieder was schneller, weil halt eben alles irgendwie sortiert und geordnet wieder ausbalanciert ist, sodass er dann wirklich wieder alles unbalancieren kann mit neuen Dateien. Im Grunde genommen. Also wenn er da reinschreibt, geht das schneller. Ausbalancierter Baum ist halt viel schneller zu erreichen, als wenn man irgendwo unten links irgendwie. Ist ja wie im wahren Leben im Grunde genommen, ne?
Ja, wenn man ausbalanciert, ist das alles viel besser.
Dann geht alles irgendwie schneller und besser und fühlt sich besser an. Und das ist bei ButterFS genauso.
Gut, dann Klassiker natürlich noch Logdateien.
Ja. Oh ja, da habe ich auch letztens mal meine X-Session-Errors-Datei gelöscht, die ja versteckt im Home-Verzeichnis immer rumliegt. Und die war sage und schreibe 8 GB groß. Und das ist schon richtig, richtig krass gewesen. Aber man muss zugeben, okay, das System, was ich hier jetzt laufen habe, das habe ich, glaube ich, da habe ich die Datei noch nie gelöscht. Und das System habe ich jetzt schon, okay, lass mich nicht lügen, seit 6 Jahren immer wieder geupdatet und geupgradet und teilweise auch durch Entwicklungsversionen des Desktops, der im Grunde genommen alles irgendwie in die X-Session-Errors-Datei gelockt hat. Plasma 5 war ja so ein Weltmeister da drin, das zu machen, aber auch andere Desktop-Umgebungen haben das geschafft. Enlightenment 17 beispielsweise hatte so einen Bug, dass er da jede 5 Sekunden irgendwie was reingeschrieben hat. Und es hat schon ein paar Minuten gedauert, auf eine SSD diese Datei überhaupt einzulesen. Also ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht, bis er die Datei eingelesen hatte.
Aber das scheint zum Beispiel, also bei mir scheint die rotiert zu werden. Also da scheint ein Log-Rotating drauf zu laufen, weil ich sehe,
dass das ist schön.
Also kann ich jetzt nur so, ist am 3. Januar einmal eine Datei, also X-Session Errors 1 und die 0 ist jetzt von heute, also scheint die irgendwann durchzurotieren.
Das ist schön, das ist leider nicht bei allen Systemen so. Also ich habe dann jetzt bei den anderen Systemen auch nochmal geschaut, die waren natürlich nicht ganz so extrem groß, aber da kommen dann schon bis an die Gigabyte oder sowas kann das schon groß werden. Und da lohnt es sich mal einfach mal zu schauen, ist die, wie groß ist die Datei. Kann man auch nichts falsch machen, man sollte vielleicht nicht die Datei direkt löschen, sondern sollte einfach die Datei leeren. Das heißt, entweder mit dem Texteditor einfach öffnen, alles markieren, löschen. Oder es gibt da natürlich auch Kommandozeilenbefehle, die die Datei komplett leeren. Dann hat man halt wieder auch ein bisschen was an Speicherplatz gewonnen. Und ja. Wofür ist die Datei da? Habe ich ja gesagt schon, Warnungen von X-Programmen oder auch Fehler werden dort reingeschrieben, also von grafischen Programmen, die man einfach so gestartet hat. Eigentlich auch dafür da, dass man irgendwie was schief geht, dass man da einfach in die Datei reinschauen kann und dann gucken kann, was war so die Fehlerausgabe des Programms und weshalb ist das Programm beispielsweise abgestürzt oder warum hat X oder Y nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, die einzig große Log-Datei, die mir jetzt für den Benutzer so auffällt, die man manuell leeren sollen könnte. Es gibt natürlich auch Logdateien des Paketmanagers. Die werden allerdings meistens natürlich auch, das haben wir ja schon gesagt, mit dem Clean-Befehl oder SCC-Befehl bei Pacman, werden sie dann natürlich auch direkt gesäubert auch. Oder sie haben eben dieses Rotate, Log-Rotate drin, dass dann andere Dateien als Backup vielleicht noch angelegt werden, 2, 3. Und dann wird, was älter ist, wird dann einfach rausgelöscht.
Ich meine, wenn man einen lokalen Mail-Server zu laufen hat, kann es auch sein, dass tatsächlich danach war Spool Mail oder nach war Mail irgendwelche
Sachen noch geschrieben werden. Das hatte ich letztens mal. Und dann war die Datei auch irgendwie ein paar Gigabyte groß. Also lauter Nachrichten an Root, dass halt irgendwas nicht tut oder wie auch immer. Was einem jetzt aber auch nicht so richtig aufgefallen ist. Und eigentlich waren die lokalen Mails mir jetzt auch ziemlich egal. Aber das kann natürlich auch sein, dass das es durch irgendwelche Gründe einen lokalen Mail-Server gibt und ja, irgendwelche Warnungen an Root generiert werden und die halt dann da irgendwo landen. Da kann man auch nochmal gucken und eventuell diese
Sachen löschen. Und wenn man sich unsicher ist, gibt es natürlich auch Tools, die einem die Möglichkeit geben, dann einfach mal zu schauen, was auf der Festplatte dann am meisten Speicherplatz benutzt. Das muss ja nicht unbedingt im Home-Ordner sein. Das kann ja auch irgendwo unter /root verborgen sein. Irgendein Programm, das da irgendwie auch Logdateien schreibt. Was dann gigabyteweise irgendwie Speicherplatz verbraucht. Da gibt's Programme, es gibt beispielsweise im Browser Conqueror die Möglichkeit, das anzuzeigen, schön grafisch auch. Oder es gibt sogar für die Kommandozeile das Programm NCDU, das macht das auch so ein bisschen textgrafikmäßig und das ist so mein Lieblingsprogramm, wenn ich irgendwie Speicherplatz säubern möchte und rausfinden möchte, welcher Ordner ist halt eben der am meisten an Gigabytes irgendwie verbraucht, dann kann ich da sogar mit der Tastatur rein navigieren und kann dann die Unterordner mir anzeigen und das listet das halt eben so schön auf, dass mir on top quasi aufgelistet werden die größten Dateien oder die größten Speicherfresser. Das können Ordner sein oder auch Dateien. Und dann habe ich die Möglichkeit, sogar die Dateien direkt aus dem NCDU-Programm heraus zu löschen, was eine nette Geschichte ist. Natürlich gibt es für die Leute, die reine textbasierte Geschichten mögen, gibt es natürlich auch das DU-Programm, also ohne das NC davor. Und das listet das Ganze in Textform auf. Dann gibt es die Minus-Befehle, Minus-H würde ich sinnvollerweise nehmen für Human-Readable-Geschichten, wenn man sich also keine Bytes ausgeben möchte, sondern wirklich Megabytes oder Gigabytes, dann macht das Sinn. Und genau. S für Summary und also eine komplette Auflistung eines Ordners beispielsweise.
Dann kann man auch Minus-D angeben und die Tiefe, die hier reingehen soll.
Die Tiefe, genau, und alles. Ja. Und also das GUI, ist auch sehr schön, ja.
GUI-Leute, KDIRSTAT beziehungsweise neu jetzt QDIRSTAT. Der zeigt
genau
mal schön GUI-mäßig an mit Farben, sieht, welche Dateien jetzt groß sind, die man dann eventuell direkt löschen möchte. Wäre auch noch eine Idee. Genau.
Ja, jetzt sind wir quasi schon mitten in den Tools drin und den Tipps, die es also gibt. Ja, sind wir quasi ja bei den
Sachen angeguckt, von denen ich noch nie was gehört habe, aber so Komplettlösungen, ja, so Sachen, die man einfach anklickt,
genau.
Und dann geh die mal durch und lösch mal deine Festplatte sozusagen. Auch interessant, ja? Sag mal. Also
ja, Sachen, also das Programm
Dinge checken und dann.
Also das Programm, was ich schon kannte, was eigentlich immer schon irgendwie installiert war, was ich aber nur einmal aufgerufen habe und wo ich mir auch gedacht habe, das wäre was für den Frühjahrsputz, um es zu löschen, ist das Programm Sweeper. Das ist nämlich so ein Aufräumtool.
Okay.
Das kann halt eben Sachen aufräumen, die man so bei KDE, die dann so anfallen, beispielsweise das Clipboard Clipper. Das speichert ja auch so, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Ich habe jetzt, glaube ich, hier sogar 100 oder 500 Sachen eingestellt, aber standardmäßig sind es, glaube ich, 10 oder 15 verschiedene Sachen, die man eben im Clipboard einfach mal abgelegt hat. Die werden dort zwischengespeichert, sodass man da einfach auch schnell zu den anderen Sachen wieder zurückwechseln kann, die man im Clipboard haben möchte. Und dabei hilft natürlich, dass man das auch irgendwann mal aufräumt, dass dann, gerade wenn man 100 oder 500 Sachen drin hat, so wie ich das halt, dass man das auch mal löscht, weil das dann sicherlich auch für den Frühjahrsputz ordentlich ist. Da gibt's halt die Möglichkeit, das in Sweeper einzustellen. Es kann natürlich auch die zuletzt zugegriffenen Dateien löschen aus der Liste. Da gibt's ja auch eine Liste, die angelegt wird beispielsweise. Und die Programme, die zuletzt aufgerufen werden. Also wenn man das, ist vielleicht auch für die Privatsphäre interessant, sowas mal auszuführen, dass man nicht irgendwie das Passwort für seinen Server, sein Root-Passwort im Clipboard drin gespeichert hat oder sowas, wenn man es kopiert hat. Das macht vielleicht ordentlich viel Sinn. Und natürlich auch die Dateien oder Programme, die man das letzte Mal aufgerufen hat, dass die nicht irgendwie dort noch angezeigt werden. Dann gibt's natürlich auch den Thumbnail-Cache, der angelegt wird, beispielsweise bei Dolphin, dem Dateimanager unter KDE oder unter Plasma. Und dort macht es natürlich auch Sinn, dass eventuell dort mal gesäubert wird, aufgeräumt wird, weil der Thumbnail-Cache ja auch übrig bleibt, selbst wenn man beispielsweise die gigabyteweise Videofilme, die man so hatte, dann gelöscht hat, dann bleibt der Cache für die Thumbnails weiterhin erhalten. Deshalb macht es da Sinn, auch mal ordentlich aufzuräumen. Natürlich so ganz banale Sachen wie Webcache, Cookies und Fav-Icons. Das gilt jetzt nicht nur für die Leute, die immer noch den Conqueror einsetzen als Dateimanager, sondern das gilt auch für andere KDE-Anwendungen, die beispielsweise Carmail oder sowas, das eben zur HTML-Unterstützung oder zur Darstellung dann eben auch einen eigenen Webcache hat, aber auch Aggregator als RSS-Feed-Reader zum Beispiel benutzt sowas, benutzt dort auch, eventuell sogar lädt sich da Fav-Icons oder sowas runter und dann macht es halt auch Sinn, das auch mal zu leeren. Also das ist so ein spezielles Tool, das für den KDE Plasma Desktop zugeschnitten ist, Version 4 oder eben 5. Und ja, das sollte man dann benutzen, um seinen KDE Plasma Desktop aufzuräumen.
Okay.
Natürlich werden jetzt einige sagen, was ist denn jetzt hier mit GNOME und GTK und so weiter und so fort. Und da gibt's natürlich auch Tools. Da gibt's zum einen ein Tool, was ich noch nicht kannte, was ich dann durch Zufall rausgefunden habe, weil ich mir überlegt habe, es muss ja irgendwie ein grafisches Tool auch geben, was mir diese ganzen Bibliotheken und Pakete, die irgendwie übrig geblieben sind von Installationen, von Programmen, die ich sowieso schon gelöscht habe und die wurden als Abhängigkeit irgendwie installiert, aber nie mehr entfernt. Wie kriege ich die auch rausgelöscht? Da gibt's natürlich das Auto-Remove, aber das funktioniert auch nicht immer. Einige Distributionen haben das auch gar nicht. Da gibt's ein nettes Programm, das nennt sich GTK Orphan. Das ist jetzt eher für die Debian-basierenden Distros, also Debian, Ubuntu und alle, die darauf basieren, gemacht worden. Und das kann halt eben dann in einer schönen grafischen Oberfläche dann auch eben diese Pakete alle entfernen, diese Abhängigkeiten entfernen. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen auch eben ein sehr gutes Programm. Und ja, dann kommen wir eigentlich direkt zur eierlegenden Wollmilchsau. Die macht im Grunde genommen alles und das sogar nicht nur unter Linux, sondern damit kann man sogar Windows aufräumen. Also wer mit einem Programm nicht nur sein Linux, sondern auch sein Windows aufräumen möchte, der kann zu Bleachbit greifen.
Oh Gott, das klingt gruselig.
Ja, das ist wirklich ein mächtiges Programm. Also wenn du das mal anschaust auf der Webseite von denen, die haben da auch Screenshots und die haben da so eine ellenlange Liste links im Baum. Also das sieht auch ein bisschen
so ein Registry Cleaner für Linux.
Ja, es ist fast auch beinahe so. Also es gibt ja gconf unter GNOME und das ist ja so eine Art Registry, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich will, ohne die GNOME-Leute jetzt irgendwie zu beleidigen, aber das kann Bleachbit auch aufräumen. Und es hat irgendwie auch so den Anschein, also es ist auf jeden Fall, also es kommt aus einer Ecke von irgendwie Windows-Entwicklern, glaube ich. Es sieht zumindest so aus, hat links irgendwie so eine Baumstruktur mit den verschiedenen Sachen, die man dort aufräumen kann, in verschiedenen Kategorien eben sortiert. Aber es macht es natürlich auch schön übersichtlich und man kann sich auch nur die Sachen anklicken, die man auch wirklich bereinigen möchte. Und da gibt's eine Reihe von Sachen. Also da gibt's zum Beispiel Firefox-Gedönse. Also da hat er extra für den Firefox die Möglichkeit, Cookies zu löschen einzeln, den Cache zu löschen einzeln, gespeicherte Passwörter einzeln zu löschen und all den Kram, Fav-Icons einzeln zu löschen, Bookmarks aufzuräumen und das natürlich nicht nur für den Firefox, sondern natürlich auch für den Chromium. Da gibt's das Gleiche, was er da auch machen kann, Chromium oder Chrome. Paket-Cache kann er natürlich auch aufräumen, nicht nur eben bei apt, sondern auch bei Pacman, auch bei Zipper, auch bei DNF, also bei allen Programmen, die es so gibt im Grunde genommen. Super. Es kann die Bash aufräumen. Ich wusste gar nicht, dass die Bash aufgeräumt werden muss, aber es kann beispielsweise die Bash-History, Bash-History kann es leeren.
Na, ich will doch, dass die History besonders lang ist.
Ja, ich im Grunde genommen auch.
Das Tolle ist, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel von Bleachbit aufgerufen und ja. Sehr, sehr gut ist der Eintrag, dass es bei den Hillary Clinton-E-Mails irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass irgendjemand dieses Bleachbit eingesetzt hat, um ihre privaten E-Mails vom Server zu löschen. Und ich denke mir, what?
Jetzt habt ihr also auch einen Grund, das Programm mal euch anzuschauen. Ein ultra sicheres und sehr berühmtes Programm.
Ja.
Ja.
Also selbst das FBI
benutzt Bleachbit, ja.
Benutzt Bleachbit irgendwo. Genau. Also muss total
Bulletproof
sein. Im Grunde genommen alles, was wir vorher besprochen haben, eingebaut. Das ist so eine grafische, eierlegende Wollmilchsau. Dateisystem-Cleaner hat es eingebaut. Es kann also auch
File-Shredder.
Genau, das hat es auch eingebaut. Sicherheitsfeatures eingebaut. Also kannst, also wenn du da irgendwelche Dateien hast, Rechnungen beispielsweise oder so. Man kennt es ja noch von damals eventuell, oder ich kenn's noch von damals, ich weiß nicht, die Jüngeren vielleicht nicht. Wenn man so Rechnungen per, also per Papierform zugeschickt bekommen hat und die waren dann 2-3 Jahre alt, hat man sich gedacht, ja, die müssen weg. Aber die kann man natürlich nicht einfach so in den Mülleimer werfen, weil da stehen ja persönliche Daten drauf und damals hat man noch Privatsphäre hochgeschätzt. Und da hat man sich auch nicht beim, nach dem Einkaufen, nach dem Rausgehen dann in seine Tüte gucken lassen, sondern da war man sehr vorsichtig. Da hat man eben dann sich so einen Shredder gekauft und hat dann sein Papier reingesteckt dort, den Knopf gedrückt und dann kam unten halt Konfetti raus. Man muss nur dabei achten, dass man das natürlich dann auch das Papier, das ist so das bisschen der Nachteil im Gegensatz zur digitalen Zeit, dass man so ein Papier dann auch ordentlich irgendwie dann entsorgt. Also damit man weiß, wo das dann landet. Man muss nicht ganz genau wissen, auf welcher Müllhalde das dann landet, aber man sollte es nicht so machen wie vor 2 Jahren bei uns hier im Karneval. Da haben sie nämlich Patientenakten auch so geschreddert und haben das als Konfetti in im Karneval geworfen. Super, und das Problem war halt, ja, einige haben das Konfetti aufgehoben und einer zufälligerweise ein Konfettischnipsel, wo sein Name drauf stand, dann hat er gemerkt, das ist eine Patientenakte und hat die dann ein bisschen so zusammengebastelt aus den Konfettischnipseln, die er da aufgehoben hatte. Also man sollte darauf achten. Deshalb Shredder, sehr wichtig, wenn man was wichtige Dateien oder sowas hat, die man löschen möchte, wirklich endlos löschen möchte, kann man das mit diesem Dateisystem-Shredder machen. Gilt natürlich auch für Ordner und Unterordner und sowas. Man sollte nicht allzu viel auswählen, also man sollte nicht sein ganzes System damit shreddern, das wäre vielleicht nicht so gut. Sozusagen so eine Situation wie zur Anfangszeit hier, wo wir da ja über den Server geredet haben, der ausgefallen ist. Ja,
nicht alles gibt.
Simlinks, auch eine wichtige Sache, die haben wir gar nicht angesprochen. Die können natürlich auch mal kaputt gehen. Also ich habe ja gerade eben davon geredet, dass ich so einen Simlink auf meinen Download-Ordner habe. Kann natürlich passieren, dass der auch mal kaputt geht, der Simlink. Oder dass ich da irgendwelche Simlinks rumliegen habe. Die fressen zwar nicht irgendwie Speicherplatz ordentlich viel groß, aber die sehen halt irgendwie unaufgeräumt aus. Und also sehen unschön aus, wenn die da rumliegen und im Grunde genommen kaputt sind. Also nichts machen, außer kaputt zu sein. Deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, die mal zu löschen. Und das kann halt eben Bleachbit auch, hat ein Programm drin, was einem erlaubt, dann diese Simlinks zu finden und dann auch zu löschen. Und natürlich, gerade wenn man Programme sich vielleicht nicht über den Paketmanager installiert, sondern irgendwie ein Programm sich runterlädt, Spiele machen das ja meistens. Dank Steam ist das nicht mehr das große Problem, aber trotzdem, manchmal gibt es halt Programme.
Aber gerade Steam, also räumt mal auch euren Steam-Dings auf.
Ah ja, genau.
Also furchtbar. Spiele, die man mal runtergeladen hat und dann vielleicht halbe Stunde gespielt hat und sie dann vergessen hat oder vielleicht auch schon durchgespielt hat und sie vergessen hat, die Gigabytes kann man sich auch sparen.
Kann man auch freiräumen, das stimmt. Gerade Spiele, die man überhaupt nicht mehr braucht. Ja. Das ist natürlich eine gute Idee, das stimmt. Ja.
Gut, ist mir gerade so eingefallen. Aber ja.
Und man verliert die Spiele ja auch nicht. Wenn man dann später irgendwann mal das Spiel wieder spielen möchte, bleibt sie ja in der Steam-Bibliothek, man kann es dann wieder runterladen, außer Valve macht pleite oder man hat andere Probleme. Aber dann haben wir, glaube ich, auch wieder andere Probleme, ne? Wenn die pleite machen.
Ja.
Ja, Desktop-Dateien, die sind ja im Grunde genommen die für eben die lustigen, schönen Bildchen auf dem Desktop zuständig sind oder in den Programmmenüs zuständig sind und dann die Verlinkungen zu den eigentlichen Programmen dann durchführen. Wenn man gerade manuell irgendwie was installiert hat oder ein komischer Installer was reingepackt hat, also Qt SDK beispielsweise letztens installiert und wenn du das dann entfernst, eventuell bleiben dann diese Desktop-Dateien übrig, die bleiben dann im Menü, sehen unschön aus. Wenn man draufklickt, dann passiert nichts oder es kommt eine Fehlermeldung, dass das Programm nicht installiert ist. Deshalb diese Desktop-Dateien kann man auch entfernen, aufsuchen. Aufsuchen ist ein gutes Stichwort, weil dieser XDG-Standard hat halt so viele Ordner, wo er seine Desktop-Dateien reinpackt, dass man die alle nicht immer überblicken kann. Und manchmal stecken sie halt in komischen Ordnern drin und werden dann trotzdem irgendwo angezeigt. Man findet das nicht immer. Deshalb hat Bleachbit natürlich auch ein Suchprogramm dafür eingebaut, dass eben diese verwaisten Desktop-Einträge dann auch finden kann und dann auch löschen kann. Also es hat noch viel, viel mehr. Man kann, wie gesagt, auch das Ganze unter Windows einsetzen. Da kann man auch seine Registry mit sauber machen, sauber kriegen. Wer das dann möchte, kann das dort auch machen. Ist auf jeden Fall, ich glaube, das Programm der Stunde, wenn es darum geht, einfach mal ein Programm zu haben, was man einfach mal ausführt und dann Knopf drückt und dann wird alles irgendwie gelöscht.
Genau, auch wenn man einen E-Mail-Server im Keller hat und Hillary Clinton heißt. Also
genau, dann kann man das benutzen.
Die werben tatsächlich auf ihrer Seite damit. Das ist also, muss total gut sein. Ja,
super. Ja, also es ist wirklich ein gutes Programm, aber wie gesagt.
Ich habe davon gehört, ich hatte bisher noch nicht den Bedarf, aber ja, doch, eindeutig.
Also ich habe davon gehört gehabt, deshalb fiel mir der Name ein, deshalb habe ich dann auch mal gegoogelt und dann die paar Notizen zugemacht. Was wichtig ist, wenn man das Programm ausführt, ist wirklich dann, ich weiß nicht, ob es standardmäßig eingestellt ist, ich hoffe, dass es nicht so ist, dass alles erstmal markiert ist zum Bereinigen, weil das sollte man nicht machen. Das könnte in die Hose gehen. Deshalb, man sollte sich wirklich nur die Sachen einzeln anklicken, die man wirklich bereinigen möchte. Und ich glaube, das Tolle ist, dass Bleachbit sich das dann auch merkt. Und gerade wenn man das jeden Monat oder jedes Jahr machen möchte, so ein Frühjahrsputz, dann macht es vielleicht Sinn, dann so eine Konfiguration sich dann mal so abzuspeichern, wo man gute Erfahrungen mitgemacht hat, wo dann nicht allzu viel kaputt gegangen ist danach. Und dann kann man wirklich so ein Programm auch einsetzen. Das kann einem dann wirklich auch das Leben erleichtern, weil es halt im Grunde genommen alles machen kann, was man ansonsten so machen möchte. Aber wer was lernen möchte, der macht das natürlich alles manuell und einzeln. Ne? Mhm. Ansonsten hätten wir uns die Sendung auch sparen können. Dann gesagt, hier, Bleachbit. Und dann wären wir 5 Minuten fertig gewesen.
Ja, hätten wir gleich an Anfang setzen können. Genau, installiert euch Bleachbit. Also Open Source ist es hier drin. Also zumindest die Paket, also mein Paketmanager sagt, ich kann es gleich direkt installieren. Für Ubuntu haben sie einen extra Link, also weiß ich nicht, scheint in den Distros irgendwie drin zu sein. Kann man mal ausprobieren.
Sollte in Ubuntu auch drin sein. Ich weiß nur nicht, ob eine ältere Version eventuell. In Debian ist es auch drin. Man muss natürlich auf die Versionsnummer achten und da sollte man auch wirklich drauf achten, wenn es um so wichtige Sachen geht, weil Bugs können sich natürlich auch reinschleichen und das ist bei solchen Programmen, die im Hintergrund irgendwas machen, wo man nicht immer genau weiß, was sie machen, aber gefährlich.
Deswegen eventuell. Haben wir die Sendung so aufgebaut, ne? Macht erst Backups, ja?
Genau.
Und wenn ihr dann alles gemacht habt und auch getestet habt, dass die Backups gehen, ja, dann dürft ihr auch Bleachbit verwenden.
Dann fangt ihr an mit dem Saubermachen allgemein. Ne? Es kann immer mal was passieren, dann führt man da ein RM-RF im falschen Verzeichnis aus und auf einmal ist alles weg. Also letztens einen Bug-Report gelesen von einem Debian-Programm, das in seinem Post-Install oder Post-Remove-Script dann auch so ein Knüller drin hatte, wo er dann die ganze Festplatte mal gelöscht hat. Auch nicht so das Beste, ne? Okay. Deshalb immer schön drauf achten, wenn man was macht. Deshalb auch immer schön Backups anlegen, schön verschlüsseln und auch nochmal testen, dass die dann auch wieder funktionieren, ne?
Ja. Gut. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Wenn ihr noch Tipps habt, was man aufräumen muss, ja, dann könnt ihr das natürlich gerne noch in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen.
Ja, man kann halt, es gibt halt zwei Varianten des Aufräumens. Ne? Das eine ist wirklich, man macht das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und das zweite ist, ja, der Rechner ist 2 Jahre alt, ich kaufe einen neuen und setze alles neu auf. Ja, das kann man auch machen.
Man muss ja auch nicht den ganzen, also es reicht ja eine größere Festplatte erstmal. Also ich.
Das auch.
Ja, ich habe jetzt auch hier nur, glaube ich, 256 drin. Ich überlege jetzt einfach eine Terabyte SSD. Also es sind ja mittlerweile schon PCI Express SSDs. So eine Terabyte PCI Express SSD reinzutun und dann habe ich auch wieder Platz für eine Weile.
Ja, das stimmt.
Ja, also bei mir ist tatsächlich das Problem, dass hier halt ziemlich viele Radetux und Binärgewitter Sachen drauf liegen. Also ich habe gerade mal geguckt, ja, das ist so das, was mit hier am meisten, neben den vielen E-Mails und dem großen Downloads-Verzeichnis, ist der Rest dann tatsächlich, ja, Interviews und so weiter und so fort, die hier als Wave und Flack auf der Festplatte rumflacken. Und dementsprechend halt extrem viel Platz wegnehmen. Ja, da kann man sich ja auch mal auf irgendwo anders hinspeichern. Und dann hätte man da auch ein bisschen.
Das macht natürlich auch Sinn. Man kann natürlich auch einfach sagen, okay, also wenn man auf ultimative Sicherheit Wert legt, gibt es natürlich auch den ultimativen Tipp von mir jetzt. Man nimmt sich einen Rechner her, einen Laptop her, wo man wirklich eine kleine SSD einbaut, 128 GB sollten meistens ausreichend sein und alle wichtigen Dateien oder sowas, die lagert man auf externen Festplatten oder USB-Sticks oder je nachdem, wie groß die Dateien sind, halt irgendwo ab und lässt auf dem Rechner dann wirklich nur das, was man gerade aktuell zum Arbeiten benötigt. Und gerade so Audiodateien, die man jetzt nicht mehr gerade zum Arbeiten benötigt hat, die lagert man dann alle aus, vielleicht nicht nur auf einer Festplatte, sondern auf zweien oder dreien, dann hat man gleich mehrere Backups davon gemacht. Und wenn man sich sowas aneignet, vielleicht als Arbeitsmethode vom Rechner oder sowas, den Rechner also wirklich nur als Arbeitsgerät benutzen und nicht als Datenspeichergerät im Grunde genommen benutzt, dann hat man, glaube ich, auch eine todsichere Methode, um dann wirklich auch Backups zu machen. Weil wir sind ja im Grunde genommen, obwohl es so einfache Möglichkeiten gibt, Backups zu machen, doch relativ Backup-faul. Und ich mache es ja auch nur einmal jeden Monat, wenn ich dran denke. Und deshalb ist das, glaube ich, wenn man sich diese Arbeitsmethode anschafft, aneignet, dann doch ein todsichere Weg, ist es sehr unwahrscheinlich, dann einen Datenverlust zu erleiden, der komplett alles irgendwie kaputt macht.
Es ist tatsächlich so, dass ich die meisten Sachen mittlerweile in der Cloud habe, also in meiner eigenen Cloud natürlich. Und
natürlich.
Ja, also ich meine, mein eigener IMAP-Server, ja, wo die E-Mails liegen quasi in der Cloud, dann halt die eigene Nextcloud, in der halt die Daten liegen. Und dann sind es halt tatsächlich nur so ein paar Audio-Files und sowas, die hier jetzt auf dem Arbeitsgerät liegen, die nirgendwo anders liegen. Und der Rest, ist nicht so schlimm. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich auf dem Rechner von meinem Laptop hier gar kein Backup. Weil wenn was einzurichten ist, dann musst du halt deinen Passwortspeicher von irgendwo holen. Der liegt halt in einem Git gerade bei mir drin noch. Dann richtest du dir dein E-Mail-Programm ein, dein Browser wieder ein und deine Cloud wieder ein und hast eigentlich alles, was du so brauchst und dann halt noch irgendwo seine Bash und Z-Shell und Screen und Temux und was weiß ich, Shell-Umgebung, die man halt so braucht, aber das war's dann eigentlich. Also ich mache tatsächlich von meinem Laptop gar keine Backups mehr, weil die fürs Updaten erledigt das System und der Rest liegt so gut verteilt, dass es ein Neuaufsetzen relativ einfach geht.
Ja, das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Natürlich muss jeder selber wissen, was er so machen möchte, aber ich glaube, die einfachste Methode ist tatsächlich, dann sich vielleicht sowas anzueignen, dass man sagt, okay, externe Platte, da mache ich dann regelmäßig die Backups drauf. Was nur wichtig ist, wenn man dann auf der Cloud was machen möchte, dann nutzt, um Gottes Willen, nutzt eure eigene Cloud und nicht irgendeinen anderen Anbieter, weil die Anbieter können auch verschwinden oder werden, zensiert oder was auch immer. Da kann immer was passieren. Und ihr wisst nicht, wo die Daten überhaupt landen, wenn die dann in irgendeinem komischen Land landen, wo dann irgendeiner dann die Daten auswertet oder dann sogar irgendwie verändert, wäre das natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Deshalb sollte man darauf Acht geben, dass man, wenn man solche Cloud-Dienste nutzen möchte, dann man seine eigenen Cloud-Dienste benutzt oder nur die benutzt, wo man den Leuten wirklich vertraut und weiß, wo die Daten auch wirklich dann am Ende landen und unter welcher Jurisdiktion das Ganze dann auch irgendwie wieder im Notfall rausgeklagt werden kann.
Genau, apropos Cloud, ich bin die nächsten Tage auf der Cloud Native Con in Berlin, werde da auch ein paar Interviews führen. Und die Sachen werdet ihr dann im April hören. Da geht's halt um Kubernetes, um CoreOS, um Prometheus und so weiter und so fort. Wird hoffentlich spannend und gucken wir mal, was so diese Cloud-Welt gerade Neues bietet. Und wie gesagt, da wird's ein paar Interviews dann dazu geben.
Ja, die Cloud-Messe oder auch die
Cloud-Messe, genau. Es klingt so, als müsste man in eine Kirche gehen und beten. Es findet in Berlin statt, wird von der Linux Foundation mit ausgerichtet. Freue mich schon. Geht's demnächst nach Berlin mal wieder.
Und wird vielleicht auch für die Leute interessant sein, die sich eben über Docker oder sowas informieren möchten, wobei es wahrscheinlich dann bei der Cloud-Messe eher um die Verwaltung der ganzen Geschichte geht, weil für Docker gibt es ja eine eigene Konferenz und sowas, ne?
Ja, genau, für die meisten großen Programme gibt's nochmal eigene Konferenzen, aber vor allem um Kubernetes wird's gehen, also ist auch die KubeCon. Cloud Native and KubeCon. Ich bin gespannt. Und ein paar Interviewtermine sind ausgemacht. Von daher gucken wir mal.
Ja. Freuen wir uns also auf den nächsten Monat.
Genau. Core DNS habe ich einen Interviewtermin ausgemacht. Also wer da spannende Fragen hat oder so, kann sich natürlich auch gern melden, wenn die Sendung noch vorher veröffentlicht wird. Gucken wir mal. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann im April wieder. Genau. Ihr sagt da mal Bescheid, wie viel ihr aufgeräumt habt, ja. Wie gesagt, bei mir einmal Ermin-Lind laufen lassen, hat schon irgendwie 200 Gigabyte gebracht. Mal gucken, wer das toppen kann mit Aufräumen. aber nicht vorher erst ganz viele Daten produzieren. Das zählt nicht. Genau, könnt ihr auch mal dazu schreiben, wenn ihr lustig seid, wie viel Daten ihr dann aufgeräumt habt. Vielleicht vergeben wir noch einen kleinen Preis
für jemanden, der hier. Für die Highscore. Wir machen eine Highscore auf jeden Fall auch.
Genau. Wer hier viel aufgeräumt hat. Gut. Dann vielen Dank, Legic, dass du uns mal die Bleach-Bit vorgestellt hast.
Ja, kein Problem.
Ich will immer Bitch sagen. Bleach-Bitch klingt noch viel besser.
Das passt ja auch zu Hillary Clinton dann noch viel besser, ne?
Ah, gut. Ja, und von daher. Ja, fällt mir auch nichts Besseres ein. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. I was the one to judge. You said you had enough. And that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you. Oh. I was the one to judge. You said you had enough, and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2017, unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.